Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherbanden aus.
Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Zwei Stricher packen aus. Mein Name ist Michael Holtschulte, ich bin Cartoonzeichner und mir gegenüber sitzt auch ein Cartoonzeichner und zwar einer, der den Deutschen Cartoonpreis gewonnen hat, um es direkt vorwegzunehmen, bevor er es tut.
Ich werde es heute nicht erwähnen. Mein Name ist Olli Hilbring, ich begrüße euch auch. Ich bin auch Cartoonzeichner und aber auch gut drauf heute, glaube ich.
Oh, das freut mich. Da sind ja die besten Voraussetzungen für heute. Ja.
Was bisher geschah?
Olli, ich habe gesehen, du warst im Kicker.
Ich darf jetzt kurz über Fußball reden. Ich darf ja sonst nicht über Fußball reden hier. Und deshalb habe ich mir andere Leute gesucht, die mit mir über Fußball reden wollen. Und das war der Kicker. Das war Deutschlands Fußballmagazin Nummer 1, kann man glaube ich sagen. Und die haben ein Interview mit mir geführt. Nicht nur über Fußball. Es ist richtig gut. Also ich fand, ich habe es dann gelesen auch selber. Weil man macht ja so Telefoninterviews und da redet man ja viel, viel mehr, als was da auf so eine Doppelseite passt. Und das hat der junge Mann da gut zusammengefasst. Es fand ein sehr unterhaltsames Interview.
Also empfehlenswert, sich den aktuellen Kicker zu kaufen?
Absolut.
Sind auch Cartoons zu sehen?
Einer.
Was sagt denn der Reviersport dazu, dass du jetzt ein Kicker bist?
Also die Konstellation war ja die, der Kicker hat vorher Burg und Phil Hubbe informiert, weil das sind ja die Kanonisten vom Kicker. Ich zeichne ja gar nicht für den Kicker. So, damit die nicht plötzlich denken, was macht denn der Hilbring hier in unserem Heft? Und ich habe dann im Reviersport gesagt, irgendwie, dass ich da auftauche, aber auch Werbung für ein Buch mache, was im Klartext-Verlag erschienen ist, irgendwie, was dann halt zum Reviersport gehört. Also alle Beteiligten haben sich einfach für mich auch gefreut.
Das hört sich sehr gut an. Du warst nicht nur im Kicker, sondern ein Urologe war noch in dir. Möchtest du dazu was erzählen?
den Gag wolltest du jetzt unbedingt machen.
Unbedingt ja, wollte ich ja den unterbringen, ja, natürlich. Ja, ja. Nein, hast du da irgendwie einen Aufruf oder
Nein, Tipp nein, für, ich ha, für, ja, ich war bei der jährlichen Krebsvorsorge, war ich. Und das möchte ich allen Herren ans Herz legen, ab einem gewissen Alter, ich bin ja schon älter, ich weiß, ich sehe jünger aus, aber da gehört man halt einfach einmal im Jahr zum Urologen. So, Punkt. Ich hab halt einen Urologen, der ist so vom Typ her so wie Martin Rütter, dieser Hundetrainer. Da gehe ich auch gerne hin. Und mit dem kann man sich auch mal ganz gut unterhalten und so.
Okay, also ein Aufruf, sich regelmäßig untersuchen
ja,
zu lassen.
Ja, ich
wollte ja nicht nur jetzt den Witz unterbringen, sondern ich dachte, wir müssen ein bisschen etwas dazu beitragen.
Nein, dass das soll jetzt nicht so
Welt
tief reingehen, aber ich habe auch gestern einen Cartoon gepostet mit dem Hinweis, dass ich gestern da war und ihr geht da bitte auch hin. Und dann gab es schon eine sehr rege Diskussion und auch Leute, die geschrieben haben, hey, mir hat die Vorsorge das Leben gerettet, weil was entdeckt worden ist und so. Also ich denke halt einfach, das ist halt irgendwie ein wichtiges Thema, kann man ja kurz mal erwähnen, dass man auch selber dahin geht. Gerne.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich war letztes Wochenende, beziehungsweise von Mittwoch bis Samstag war ich in Hamburg, habe dort in der Europapassage live Cartoons gezeichnet. Zusammen mit den Kollegen Kai Fleming, Marin Amini, der Ruth Hebler, die ja auch schon bekannt ist, und dem André Lammert. Und ich dachte erst so, ja, es könnte ein wenig peinlich werden, da bei dem ganzen Laufpublikum da zu sitzen, dass man sich über die Schulter gucken lässt beim Zeichnen. Aber ich muss sagen, es war großartig. 3 Tage richtig viel Spaß gehabt. In der letzten Zeit war ich ein bisschen frustriert, dachte so, die ganze Social-Media-Geschichte, da kommt überhaupt nichts bei den Leuten an. Sei es jetzt, wenn man Cartoons natürlich, aber sobald man da veröffentlicht, ein neues Buch draußen oder solche Termine, lassen die Reichweitenzahlen darauf schließen, dass es keiner mehr mitkriegt. Und komplett ist das anders gelaufen. Die Leute haben sich per Facebook angekündigt, per Instagram, sind dann vorbeigekommen. Und ich habe da echt richtig Menge gezeichnet. Viele Bücher wurden mitgenommen und war
wurden die
sehr, sehr
auch
schön.
Bezahlt, die Bücher?
Das ist ja das viel wurde wichtiger. Auch, wurde auch bezahlt. Ich wollte es jetzt hier steuerlich nicht ganz so weit aus.
Ach so.
Es war wirklich sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Danke an die
Europapassage. Meinst du, das Finanzamt hört mit? Ich hab mal gedacht, ich hatte mal, mich hat das Finanzamt mal angerufen vor Jahren. Und da sagte dann jemand, ja, mein Chef. Und dann habe ich so gerattert, ja, mein Chef ist Fan von dir und ich soll dem mal einen Fußballcartoon zeichnen. Und dann hat die gesagt, ja, mein Chef hat gesagt, ich soll mal eine Steuerprüfung bei ihm machen. Deshalb glaubt man immer, man muss immer vorsichtig sein, was man über das Finanzamt sagt. Nicht, weil es kann zum Bumerang werden.
Ich habe bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen mit den Menschen beim Finanzamt gemacht. Man kann auch mit denen telefonieren. Also von mir nichts Böses an dieser Stelle.
Nein, ich bin auch fein mit dem Finanzamt.
Ich wollte aber jetzt eigentlich auch nur sagen, danke Hamburg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich bald wieder zu so einer Aktion oder vielleicht einer Lesung oder auch mit dir in einer Lesung, Olli.
Hamburg, meine Perle. Wir müssen unbedingt nach Hamburg. Junge, du bist verrückt, du musst nach Hamburg.
Ja, das kann man so stehen. Kennt
man ja den Spruch.
Aber mein absolutes Highlight war gestern.
Nein.
Ich war in der Zeche Karl.
In Essen.
Hier in Essen.
Also wir sind ja der Transparent-Podcast. Wir sind ja hier in Essen jetzt gerade.
Und wir zeichnen Freitagmittag auf.
Freitagmittag.
Ich war am Donnerstag, am 3. März war ich in der Zeche Karl.
Ja, was wurde gegeben in der Zeche Karl?
Habe mir Comedy angeguckt.
Comedy?
Comedy.
Ah.
Kennst du den Sven Benzmann?
Sven Benzmann, da muss ich mal, Sven Benzmann, ja.
Also könnte dir schon mal untergekommen sein, er hat
Hörsaal-Comedy
hat er gemacht,
ja.
Nightwash, Quatsch,
ja.
Comedy Club,
ich hab
und,
den,
und.
Das letzte Mal habe ich den gesehen im Fernsehen, da war der mit dem Bielendörfer und dem Streter, glaube ich, irgendwo in Dortmund in so einer Kneipe.
Ja,
ich.
Da war er der musikalische Sidekick.
Der
von
Sidekick,
Basti.
Ja, ja.
Ja. Ja, da habe ich ihn quasi auch kennen und schätzen gelernt.
Ja.
Ich muss sagen, es ist tatsächlich einer meiner Favorite Comedians.
Ach,
Comedians.
Ja, ja, gut.
Und deswegen hat mich das sehr gefreut, dass
und
ich da
war
gestern
so
hin
gestern.
Konnte, ja. Er hat übrigens auch sehr viele Preise gewonnen.
Ja.
Unter anderem den Hurz.
Den Hurz hat er gewonnen.
Den Hurz.
In Recklinghausen, ne?
Allerdings nur den kleinen Hurz. Was
den
heißt
kleinen
nur?
Hurz?
Er hat sich dort gegen zwei andere Comedians durchgesetzt.
Aha.
Und das war dann eine Publikumsabstimmung. Bastian Bielendorfer bekommt den übrigens jetzt am Montag.
Ach, der kriegt
den Heimathurz.
Der dann, kriegt ja. den Heimathurz.
Ja, ich werde mir das
der
auch.
Sven hat den kleinen Hurz.
Ja, ich werde mir drin. Das kommenden Montag auch wieder live angucken. Freue mich natürlich für Basti auch sehr. Das Solo-Programm von Sven gibt es so seit 2018. Gestern ist er mit einem neuen Programm aufgetreten, jetzt
ja.
wie Sven. Und ich muss sagen, der Abend, der war Hammer. Ich habe Tränen gelacht.
Du hast Tränen gelacht?
Ja.
Das ist schön.
So.
Das ist ja schön, wenn man rausgeht und mit Tränen nach Hause kommt und
Lachtränen sind.
Und nicht, dass man so enttäuscht ist, ach, um Gottes Willen, sondern das ist ja schön. Ja, da freue ich mich doch, dass du so einen schönen Abend hattest.
Ja, und warum erzähle ich dir das alles?
Warum?
Ja, er ist ja nicht nur ein sehr witziger Typ und ein sehr musikalischer Typ.
Ja.
Also ein Multitalent, würde
Multitalent.
Ich sagen.
Multitalent, ja,
auf jeden Fall. Sondern auch sehr herzlich und nett. Ich kenne ihn halt seit einiger Zeit persönlich.
Ja.
Und ach, ich habe ihn dir einfach mitgebracht.
Nein.
Doch.
Ne, hör auf.
Ja, Sven, komm
ach,
rein.
Da ist er.
Hi Leute, hier bin ich.
Hallo Sven.
Ich habe euch gerade so richtig schön fantastisch zugehört über eure tollen Gespräche. Also erstmal, ich freue mich mega hier sein zu dürfen, Olli und Micha. Also richtig schön. Auch danke, was du tolle Sachen gesagt hast.
Ja, ich habe mich vorbereitet.
Ja, du warst wirklich da gestern. Also hört sich alles sehr authentisch an.
Ja, oder?
Ich hab dir ja schon per WhatsApp geschrieben. Ich war noch nie so gut auf den Podcast vorbereitet.
Ja.
Am Abend vorher noch bei der Live-Show zu sein, den Künstler dann einfach hinten in den Koffer Raum zu schmeißen.
Ja, und da habe ich die ganse Nacht verbracht und das war gar nicht so schlecht.
Nee, ich habe sogar die Heizung angemacht.
Wie war das? Genau. Das Standheizung, ja? Weil Wetter war ein bisschen frisch. Ne?
Ja, war ein bisschen frisch, aber der Hund war auch da.
Ja,
der hat sich rangekuschelt.
Das ist doch schön. Ja, das ist ja eine Überraschung.
Ja,
da freue ich mich
Surprise,
aber auch.
Surprise, da bin ich, Olli.
Ja, cool.
Ja, ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen hier in Essen. Also das war gestern wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. So, ich bin schon ein paar Mal hier auch im Ruhrgebiet aufgetreten und explizit Essen. Ich mag das total gerne, vor allen Dingen, weil ich habe es gestern auf der Bühne auch gesagt, ganz oft schon festgestellt habe, dass Leute in der ersten Reihe mit den verschränkten Armen sitzen und keine Miene verziehen und man guckt dahin und denkt, boah, die Person hat den schlimmsten Abend ihres Lebens und danach kommen die Leute dann an, genau die da sitzen und sagen, boah, das war das Ganze, was ich erlebt habe.
Oh,
so, und ja, genau so ist es gestern.
Wobei ich habe bei dir ja noch eine Vermutung, weshalb die da so mit verschränkten Armen sitzen. Du bist ja ein begnadeter Crowdworker, so heißt ja der Fachbegriff,
ja.
Weil man viel mit dem Publikum arbeitet. Als Comedian oder Comedienne. Du machst ja auch sehr, sehr viele Callbacks dann auf die Leute.
Ja.
Wenn du die vorher ausgefragt hast, dann kommt dann spontan ein Witz. Das ist ja unglaublich, wie du das machst. Vielleicht haben manche ein bisschen Angst. Haben nur noch vorne einen Platz gekriegt.
Ja, das kann gut sein.
Ah, ja, gut. Das ist so.
Das kann gut sein, aber trotzdem, das ist, ich will ja niemandem den Abend versauen, ne? Aber
ja, deswegen
trotzdem,
hast du gestern auch genau den angesprochen, der ganz gezielt an dir vorbeigeguckt hat.
Ja, also, genau. Aber dann, der ist auch danach noch dahin gekommen und hat dann gesagt, ja, das für den Anfang war das okay, Aber dann habe ich auch gemerkt, der möchte das gar nicht so gerne. Ja. Und dann habe ich ihn dann auch in Ruhe gelassen den Abend über. So, und habe, glaube ich, am Schluss nur noch einmal seinen Namen erwähnt. Und dann bei der anderen Person, die Ronja, die war auf jeden Fall sehr on fire. Die hatte nämlich berichtet, sie hat zu Hause ein 3- und ein 6-jähriges Kind. Und sie hat heute quasi Ausgang und sie hat frei und sie genießt das jetzt heftig. Und dann habe ich sie nach dem größten Wunsch ihres Lebens gefragt. Da kam kein Weltfrieden, da kam einmal Ausschlafen. Und so, das,
ja, Krankenschwester in der Psychiatrie.
Ne? Ja, genau, Krankenschwester in der Psychiatrie und...
Also die hat, ich weiß noch, der Witz darauf war, dass sie dort dann abends ja auch arbeitet.
Ja, genau, genau, dass sie dann auch heute Abend in der Zeche beruflich war.
Ach so.
Ja, das war doch, es war echt ein sauschöner Abend und umso schöner, dass mein kleiner Essen-Tagesausflug jetzt mit so einem schönen Termin endet. Also es ist ja kein Termin.
Ja, das hat der jetzt, ich habe dich ja nicht gefesselt oder so, das kann man jetzt ja vielleicht verraten, bevor das jetzt noch justiziabel
wird. Einvernehmlich, auf
einvernehmlich,
jeden Fall.
Ja. Nein, der Jan, dein Kompagnon auf der Bühne, der Klavier spielt, der musste ja sehr, sehr schnell weg.
Genau.
Wir wollten ja eigentlich vor deiner Show aufzeichnen und du hat
weil
sich
der wird
super
hier in Essen noch polizeilich gesucht, oder?
Ja, genau, genau. Ja. Der darf sich hier nicht
länger als
aufhalten.
4 Stunden aufhalten.
Genau, 2 Stunden darf der und dann greift die einstweilige Verfügung.
Ganz kurz, Jan heißt mit Nachnamen
Niermann.
Niermann,
genau,
das war nämlich sehr witzig, unsere Babysitterin, die sich im Grunde genommen erkundigt, was wir da angucken und ist dann über den Namen Jan Niermann gestolpert.
Ja.
Und sie ist selbstgeborene Niermann und die hat dann erstmal nachgeguckt, ob die irgendwie verwandt wären.
Ja.
Und dann musste ich natürlich dran direkt denken an eure Zirkelbezüge bezüglich der Verwandtschaft auf dem Land.
Ja.
Und, aber da habe ich dann so geschwiegen. Aber das war dann gestern nochmal so sehr witzig, als ich nach Hause kam, dass dann auf einem, also wirklich...
Das ist ja aber auch peinlich, ne, dass der Babysitter googelt, wo du hingehst irgendwie.
Aber ist
naja,
denn,
es ist ja verwandtschaftlicher Babysitter.
Ja, ist denn eine Verwandtschaft festgestellt?
Sie kam zu dem Schluss, dass nicht.
Das nicht, okay. Also sie hat
weil
auch
der
keine,
Name wohl relativ häufig ist.
Ja, ja, ich glaube auch so. Aber der ist halt da bei uns in der Ecke, so im Raum Osnabrück. Also ich komme aus Osnabrück oder aus dem Süden von Osnabrück, aus einem kleinen Käffchen. Und da gibt's schon so einschlägige Namen, die nur da vorkommen. Und wenn du irgendwo Menschen triffst, das war in Hamburg, habe ich vergangenes Wochenende 2 Shows gespielt. Und da kam eine Familie zu mir und hat dann gesagt, ja, wir kommen aus Nürnberg und wir sind nur für dich jetzt nach Hamburg gefahren. Und dann habe ich gefragt, ah, okay, wie heißt ihr denn? Und dann haben die gesagt, wir sind die, ich sag's jetzt einfach mal, wir sind die Elixmanns. So, und dann habe ich so gesagt, Elixmann, diesen Namen gibt es ausschließlich in dem kleinen Ort, aus dem ich komme. Und dann hat die Mutter mir erzählt, ja, da kommt meine Verwandtschaft her.
Ach.
So, und das ist halt wie ich ein sehr kleiner Seelenort. Und das, also solche Zufälle finde ich immer wahnsinnig. Dann denke ich immer, es gibt keine Zufälle.
So, nee, das hätte ja dann tatsächlich auch ein Zufall sein können, dass wir uns in Hamburg treffen.
Ja, das habe ich eben, als du die Einführung gemacht hast, habe ich auch gedacht, ja, dann waren wir parallel zusammen in Hamburg. Ich war im Schmidt-Theater auf der Reeperbahn
ja,
direkt.
Ja, da bist du auch oft, ne?
Ja, genau. So einmal im Jahr mache ich so ein Doppelwochenende dann im Schmidtchen. Wir gehen jetzt, weil das ja sich nachfragetechnisch ein bisschen gesteigert hat, tatsächlich in den letzten Monaten. Und die Shows weit im Voraus ausverkauft waren im Schmidtchen. Das ist das kleine Theater neben dem Schmidt. Gehen wir jetzt Ende November am 27.11. ins große Schmidt-Theater noch einmal. Und dann darf ich da mal mich probieren.
Oh, bin sehr
auch bis jetzt gibt es noch alle Karten. Ja. Nein, das stimmt auch nicht. Aber ich freue mich da schon sehr drauf.
Also Hamburg, habt ihr gehört.
Ja, Hamburg. Ne?
Aber
Hamburg.
Dass du gestern sehr viel Spaß hattest, das hat man dir auch sehr angemerkt. Also ich kenne kaum einen Comedian, der wirklich so Spielfreude ausstrahlt und das so wenig auswendig gelernt wirkt.
Oh, das freut mich sehr, weil das ist so ein bisschen das Ziel, was ich mir auch so ein bisschen setze. Also nicht, dass es so wirkt, sondern dass es so ist. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da auf die Bühne gehe, ich sag mir einfach 5 Minuten vorher immer, ich darf das jetzt machen. Ich darf jetzt hier drauf gehen und da sind Leute und die freuen sich auf einen und dann mache ich mir immer noch einmal bewusst, wie wundervoll dieser Job ist und dann habe ich halt einfach Spaß. Egal wie der Tag vorher war oder die Woche vorher, dann zählen diese 1-2 Stunden, die ich dann da mache, das, ja, finde ich schön, dass es rübergekommen ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch gesagt, dass das in Essen auch eine Entwicklung war. Ne?
Ja.
Also ich hab dich in...
Hatte Essen und du hattet ihr keinen guten
nein,
Start?
Nein, 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 ich meine jetzt tatsächlich, dass... du sagtest, mit 30 Leuten im Publikum hat es angefangen, dann 60, gestern war fast ausverkauft,
genau,
mit 180 Leuten. Ich habe vor 3 Jahren ja auch noch einen Auftritt mitgekriegt in so einem Biergarten am Baldeneysee. Ja. Das war Corona geschuldet, in der Gastronomie halt.
Ja, da wurde ich auf der Bühne Open Air live von einer Wespe gestochen.
Jo, oh.
Genau, das war der Wahnsinn. Das war auch das Highlight des Abends.
So, das verbindet uns jetzt, weil ich kurz vor einem Auftritt
von einer Wespe,
vom Zeltfestival, von einer Wespe gestochen wurde.
Ehrlich? Ja. Und dann so, dass du beeinträchtigt warst im Auftritt?
Ja, bitte, also die Schwellung ist immer noch nicht zurückgegangen. Immer noch nicht.
Wahnsinn. Ja,
das war der Witz dabei.
Er wurde
unterm Hemd am Bauch gestochen und dann kam ich gerade vom Auto wieder, ich hatte noch ein bisschen Material weggebracht und er hält sein Hemd hoch und sagt, guck mal, ist da noch eine Schwellung oder so? Ich gucke auf den Bauch und ich wusste überhaupt nicht, was er von mir wollte.
Und es war ein Wespenstich, der zwirbelt ja so, ne? Oder brennt so ein bisschen, ist ja jetzt nicht also wenn du jetzt keine Allergie hast, ist es ja nicht lebensbedrohlich. Und ich habe gleich nach Sanitätern geschrien und so. Und dann kamen die auch, mit so einem riesen Rucksack und Dings und haben mir dann ein bisschen Fenistil
gegeben. Und die haben auch gesagt, oh Gott, das ist ja schon gewaltig angeschwollen bei Ihnen.
Das
hier.
Aber irgendwie, der Arzt kommt auch gar nicht wieder. Genau.
So was hat man noch nie. Und das von jetzt auf gleich.
Das sind die Killerwespen hier vom Kimnader See. Meine Güte.
Und Haare wachsen auch direkt drauf auf der Schwellung.
Ja. Ja, aber das war in Essen am Baldener See. Wurdest du auch auf der Bühne von der Wespe gestochen?
Genau, ja, da wurde ich auf der Bühne von der Wespe gestochen. Also quasi, wir hätten den Auftritt Open Air ohne Corona gar nicht gespielt. Das heißt, auch im weitesten Sinne dank Corona wurde ich eigentlich von der Wespe da gestochen. Und ich weiß das gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang war das. Ich glaube, ich habe gerade irgendwen stimmlich imitiert. So, und dann, ich mache gerne so Joe Cocker, Louis Armstrong und so.
Ja, du hast ja so ein sehr, wie sagt man Bariton? Vielleicht kenne ich da nicht aus.
Ja, eine Reibeisenstimme.
Eine Reibeisenstimme.
Genau.
Eine Reibeisenstimme.
Wobei die Mimik natürlich auch super passt.
Und genau, die Mimik, also es ist immer so, ich bring die kurz alle wieder in die Welt der Lebenden zurück. Ja, Elvis Presley, Louis Armstrong.
Ich habe gerade den Elvis-Film gesehen.
Der soll überragend sein,
ja,
ne?
Ja, ich fand ihn so ein bisschen zu glatt. Also okay. Der ist geil, der ist schon geil. Ist auch super gemacht und so. Aber ist so ein bisschen so hinten raus, so der gebrochene Elvis. Das ging mir alles zu schnell. Und der war.
Wobei der Film schon nicht kurz war, ne?
Nein, der war nicht kurz irgendwie. Wenn man das alles noch reingepackt hätte, irgendwie ein bisschen mehr den zerbrochenen Helden und irgendwie auch die Deutschlandgeschichte. Plötzlich hieß es, er geht zur Armee und dann war der schon wieder zurück. Und ich dachte, der lernt doch in Deutschland dabei die Priscilla kennen und so. Das war da alles gar nicht so drin. Aber Top-Film, kann man sehen, auf jeden Fall.
Ja, muss ich mir auch unbedingt noch anschauen.
So, und Joe Cocker, Elvis, wen machst du noch?
Louis Armstrong. Genau.
Dann, und natürlich Herbert Grönemeyer.
Genau, Herbert Grönemeyer, es ist tatsächlich so. Also ich weiß, das ist so comedy-technisch ein bisschen abgedroschen.
Nein, aber du musst den gleich machen, weil ich komme aus Bochum.
Ach so, ja.
Ja, wir werden ja so erzogen. Also jeden Morgen um 6 Uhr wird ja ganz Bochum mit Bochum von Herbert Grönemeyer geweckt. Ja,
klar.
Also, so ist es. Und dann gehen wir so durch den Tag.
Ja. Und statt Mahlzeit zu sagen, ruf dir Currywurst.
Currywurst und
hallo. Ja, also ich kann das gleich gerne noch einmal für dich machen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich am Ende der Show die Leute bettfertig mache. Und weil die gehen dann ja nach Hause und dann können die halt direkt ins Bett, nur eben Zähne putzen, das war's. Und dann singen halt die größten Stimmen der Musikgeschichte, auch Herbert Grönemeyer, singen denen dann ein Gute Nacht oder Kinderlied. Schön. Und in dem Fall singt Herbert Grönemeyer den Biber Butzemann.
Ja. Elvis Presley, Aramsamsam.
Genau, Aramsamsam oder die Affen rasen durch den Wald.
Du kannst, ich habe einen 2-jährigen Sohn, du kannst dir vorstellen, wie mich das gestern nochmal besonders abgeholt hat, weil er auch vor kurzem mit Aramsamsam aus der Kita kam.
Ja.
Also, ja, der persönliche Bezug, dann der trägt nochmal dazu bei, dass
wie geht das noch weiter, Aramsamsam?
Guli, Ramsamsam. Ja. Eine hochkreative Meisterleistung.
Ja, meine Kinder sind alle schon sehr groß, also sie sind 25, 23 und 19 irgendwie, also es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich diese Lieder gesungen habe, deshalb kriege ich die textlich nie mit
zusammen. Wenn ich den Song mache, ist immer ganz schön, dass man merkt, dass einige Eltern im Publikum einfach pauschal sofort intuitiv anfangen mitzutanzen. Yeah. So, und dieses Gulli, 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 was da irgendwie die Arme rotieren.
Ah, ich war so gerne in irgendwelchen Urlaubsclubs irgendwie in der Minidisco und so. Da werden ja auch so Sachen gesungen und dann dazu getanzt.
Worauf ich gerade nochmal hinaus wollte, also deine Verbindung zu Essen ist ja, ich glaube, man kann schon ein bisschen symptomatisch sehen, du sagtest ja 30, 60, 180, ja, dass eine Entwicklung da ist, dass mehr Publikum kommt, dass du ja bekannter wirst. Und 2018 hast du dein erstes Solo-Programm gehabt und du bist dann, hast dich entschieden, quasi solo oder beziehungsweise mit Jan auf die Bühne zu gehen. Und wie hat sich das dann so entwickelt? War es die Fernsehauftritte, die dazu beigetragen haben, dass es immer mehr besucht wurde oder einfach das stetige Touren und das fleißig sein?
Ja, ich glaube eher Letzteres. Es gab einige Fernsehprojekte, die ich bis dato gemacht habe. Ich muss aber sagen, dass ich am Ende des Tages mit Fernsehen immer noch nicht so ganz heftig warm geworden bin. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Format. Ich bin auch entgegen des Trends ein richtiger Fernsehmensch immer noch, auch lineares Fernsehen und so. Ich mag das, das abends anzumachen und mich einfach berieseln zu lassen, dass jemand anders für mich entscheidet, was jetzt zur Auswahl steht. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Das mag ich wohl.
Ich glaube, das wollte Netflix ja auch einführen, dass man so randommäßig dann einfach was vorgespielt bekommt.
Zufallswiedergabe.
Also würde es doch Sinn machen. Es gibt Leute, die die Entscheidung abgenommen
bekommen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also das ist geht mir manchmal auch so, dass man so eine Flut an Zeugs hat, was man eigentlich sich reinziehen kann, dann aber gar nicht weiß, was, und dann sagt,
ja, besonders schlimm ist es.
Schalt mal auf CDF oder ARD.
Besonders schlimm ist es dann, wenn man
genau die Maischberger an oder den Lanz, wie auch immer.
Ja, genau, da kann man auch immer mal gucken.
Ja,
ne?
Absolut,
finde ich.
Absolut, finde ich auch.
Ja, besonders schlimm ist es natürlich gerade mit Ehepartnerin, man will abends noch irgendwas gucken und dieses Suchen dauert dann immer so lange, dass meine Frau dann sagt, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Dann kann ich die Sachen gucken, die ich alleine gucken will.
Bis man so ein Serienmatch hat, ne, mit dem Partner irgendwie, das ist
unfassbar. Aber wenn man das dann hat, dann macht's richtig Bock, wenn man dann Bock da richtig drin ist. Es ist, so mit Fernsehen, ich, wie gesagt, ich bin riesiger Fan des Mediums und großer Konsument. Ich mag manchmal nicht so gerne in den Formaten, in denen ich mitgemacht habe, die sehr viel Spaß gemacht haben, auch wieder das zu produzieren und mit den Leuten in Kontakt zu kommen, dieses klassische Vorlabeln, dass man immer, also jeder Mensch, der im Fernsehen auftritt, muss in irgendeine Schublade passen und sowas. Deswegen sind ja auch im deutschen Fernsehen ganz oft Menschen sehr, sehr klar definiert. Sag ich mal, das ist der Verrückte, das ist jetzt die Frau, so blöd das auch ist, ne, dass es immer noch aktuell so gebuckt wird, dann brauchen wir noch die Frau und so. Und da mag ich dann tatsächlich den Gedanken, mir das so selbst aufzubauen mit der Zeit. Social Media spielt eine große Rolle bei mir. Instagram, Facebook, TikTok, schneide da eigentlich sehr oft regelmäßig so kleine Reels oder so diese Kurzvideos in Hochkant, lad die hoch und dann kann man sich so ganz organisch so seine eigene Bubble so aufbauen, die dann ja stetig wächst. Und jetzt auch Essen ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, mit 30 Leuten angefangen, dann kamen 60 Leute und jetzt gestern 180. Wenn das so weitergeht, kommen nächstes Jahr 5000.
Ja, Grugerhalle. Ja, fantastisch. Hey, Grugerhalle, hurra, hurra.
Hier Fußballstadion, was das die Broilers letztens gefüllt haben.
Ja, echt, haben die hier gespielt?
Ja. Erstmal Grugerhalle. Grugerhalle ist auch ein historisch schöner Ort, aber da habe ich viele Konzerte gesehen irgendwie und da war auch ein Rockpalast und so.
Ich habe einmal im Kruger Park gespielt.
Ah, da warst du schon mal nah dran.
Ja, genau, da war ich schon nah dran. Ja.
Also nächsten Samstag spielt Creator in der Grugerhalle.
Creator, ja.
Auch Essener hier, der Mille.
Ja, also auch eine Kultband.
Ja. Creator ist bekannt.
Creator.
Ja.
Heute kennt man Creator nur von Instagram und sowas. Ja. Ja, auch Creator.
Wir haben das früher im Zeltlager immer ganz viel gehört.
Creator?
Gab's
das, das ist aber ganz schön wilde für Zeltlager.
Ja, da gibt's eine sehr große Metal-Strömung so bei uns in den Jugendfreizeiten immer. Und da lief das ab und zu mal.
Ja. Kann man ja auch richtig schön Dampf bei ablassen und muss sich dann hinterher nicht mehr verprügeln oder
ja,
so.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man nur 1-2 Stunden geschlafen hat und dann man sehr schnell wach werden muss, dann hilft das, wenn es laut ist.
Es hält aber auch vom Schlafen ab. Ich war mal beim Rock Hard Festival und habe da gecampt und da lief wirklich die ganze Nacht auf Bühnenlautstärke Slayer auf dem Zeltplatz durch.
Beruhigend.
Also da hilft dann gar nichts mehr. Ja,
das können wir, vielleicht könnte man das auch mal als Louis Armstrong oder so oder Helmut Grönemeyer dann.
Ja, aber tatsächlich so vom Schlaf abgehalten werden, das sind Guantanamo Methoden, glaube ich. Ich hatte mal gehört, dass dort Metallica gespielt worden ist, um die Häftlinge zu quälen, aber gut.
Warum spielt man denn da nicht Modern Talking? Da hätte man doch jetzt auch irgendwie so international irgendwas.
Ja, also da gibt es bestimmt ganz viel Musikprogramm, was noch ein bisschen härter die Birne geht und wo man keinen Bock drauf hat. Ja, aber ich finde das interessant, weil das ist auch ja ein ein Tipp für Nachwuchskünstler, sag ich mal, irgendwie oder auch irgendwie so im Cartoon-Bereich, dass dieses, was du sagst, dieses organische Wachsen und nicht unbedingt immer darauf streben, jetzt irgendwelche Multiplikatoren so wie Fernsehen oder so zu haben, weil am Ende des Tages, glaube ich, ist das irgendwie auch immer so ein bisschen wie so ein Feuerwerk, irgendwie so, es geht da mal hoch irgendwie, und wenn du das aber nicht ständig befeuerst, irgendwie immer dann da im Fernsehen bist, dann geht das irgendwie auch vielleicht in die Hose. Ne?
Also, ja, total.
Die Stetigkeit durch soziale Medien und vor allen Dingen gerade bei dir dann die Nahbarkeit auch, ne? Fürs Publikum da.
Ja, du bist ja ein bisschen ganz netter.
Ja, ich bin ja hier.
Muss ich jetzt sagen. So, ich habe dich ja jetzt heute, lerne ich dich ja kennen.
Ja.
Du bist ein ganz netter.
Ich habe die Security im Auto gelassen, deswegen.
Olli, da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden. Der Sven hat so viele Preise gewonnen und reitet da nicht so drauf.
Drei Stück, glaube ich.
Ja, drei Stück. Nur den kleinen Hut, ich bitte dich, ja. Das ist super, nein, ich finde das gut.
Ja, da habe ich mich aber tatsächlich explizit sehr drüber gefreut.
Das war hart erkämpft.
Ja, weil Recklinghausen liegt ja bei Oerkenschwick.
Ja.
Und ich glaube, ich habe das richtig
gesagt. Sagen wir, Oerkenschwick liegt im Kreis Recklinghausen.
Ja. Ganz korrekt. Ja, und da kommt gebürtig meine Oma her, die ich über alles geliebt habe. Ja. Und ich habe damals den Abend so gestartet, ich freue mich sehr, hier spielen zu dürfen, Recklinghausen, weil meine Oma kommt gebürtig aus Oerkenschwick. Und es stimmt, mein Bruder ist Leonardo DiCaprio. Und
den hatten wir auch schon hier.
Den hatte die auch. Ja, bestimmt, Miguel. Ist der jetzt gerade auch hier im Raum, oder?
Du siehst ihn sehr ähnlich. Okay, es war die Synchronstimme.
Achso, ja, okay.
Die Synchronstimme von Leonardo DiCaprio.
Geil, den hatte sie. Ja, das ist cool. So, ja, und da war das Eis gebrochen und ich glaube, dass es dieser Eröffnungsgag ist mit so ein bisschen der Grund dafür, dass ich den kleinen Hurz da gewonnen habe.
Ja, der Mensch aus dem Ruhrgebiet ist einfach zu begeistern.
Ja, ich habe tatsächlich, vielleicht, ich weiß nicht, du hattest so ein kleines Exposé, hattest du mir zugeschrieben, dass wir auch über die Band, in der ich spiele, irgendwann spielen. Ja. Weil im weitesten Sinne habe ich tatsächlich dementsprechend über Oerkenschwick eines der erfolgreichsten Lieder unserer Band geschrieben. Aber das bedarf einer größeren Erklärung.
Okay, da kommen wir später noch zum Musiktipp. Das ist sehr schön. Die Oma aus Oerkenschwick, den kleinen Hurz in Recklinghausen. Das ist schon eine Tiefe, aber du kommst aus Osnabrück.
Genau, ich bin gebürtiger Osnabrücker oder aus dem Osnabrücker Land. Der Ort heißt Hagen am Teutoburger Wald. Das ist ein kleines malerisches Örtchen im Süden und das wird natürlich super oft. Es gibt ja schon ein Hagen, ein sehr großes.
Gibt einen Hagen. Genau. Hagen wäre Pop, aber da kommen auch die Popstars her. Ja, extra bereit, Nena, Inga und Annette Humpe.
Und da gibt es einen sehr tollen Comicshop, muss man auch sagen.
Ein Comicshop regelmäßig auch,
signieren. Ja, und weil Hagen hier in Nordrhein-Westfalen so toll ist.
Ja.
Können wir da unser ungestörtes Leben in Hagen am Teutoburger Wald
weil du ja auch Popstar bist, im weitesten Sinne ist quasi Hagen am Teutoburger Wald wie so eine Zweigstelle von Hagen, weil da so viele Popstars
sind. Ja, quasi, natürlich, genau. Ja, es wirkt auch für mich so ein bisschen, ich mag das total, nach Hause zu kommen, wenn man auch viel auf Tour war, weil das so dieser Ruhe Ort ist für mich. Also es ist wirklich im besten Sinne allen Leuten scheißegal, was ich da mache. Oder natürlich interessieren die sich, aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute mich dadurch definieren, dass ich irgendwie auf die Bühne gehe, sondern weil man sich einfach tatsächlich sehr gut kennt. Und das ist sehr schön, wenn man so einen Ort hat, so einen sicheren Hafen, sag ich mal, an dem man immer wieder zurückkehren kann.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Hagen am Teutoburger. Gibt es da auch touristische Attraktionen?
Ja, wir haben einen riesigen Kirschlehrpfad. Man nennt das auch Kirschenhagen.
Kirschenhagen,
ja. Da gibt es ganz, ganz viel. Ich glaube, das ist sogar in Sachen Diversität der Kirschkultur europaweit führend oder so. Da gibt es also Kirschen. Kirschen? Mit uns ist gut Kirschen. Und dann, was haben wir noch? Wir haben einen großen Reiterhof, der Reiterhof Kasselmann. Da stand mal jahrelang das teuerste Pferd der Welt, Tottilas, da. Der stand da.
Tottilas,
ja, Tottilas. So ist er, glaube ich. So hieß der. Der ist leider totgezüchtet worden. Ja, denke ich mal.
War das auch ein Hengst oder was?
Ja, so ein richtiger Deckhengst. Also ich stelle mir das ganz schlimm vor. Da kommen aus aller Welt Leute.
Stuten.
Zu uns,
ja.
Also stell dir mal vor,
ach so, totgezüchtet im Sinne von, er ist ausgetrocknet.
Ja, also ne, ich glaube nicht, dass der wirklich ausgetrocknet ist.
Vielleicht ist er auch einfach schon so alt gewesen.
Ich glaube, der ist einfach, ist der nicht umgeknickt und hatte eine Entzündung? Ja, ich verbreite halt
Freunde, Bezugnahme, wenn jemand weiß, was mit Tottilas passiert ist, dem Zuchthengst aus Hagen am
Teutoburger Wald.
Wald.
Genau.
der da einiges weggeflankt hat, ja, an, der wahrscheinlich auch ganz viele Championship-Gewinner produziert hat.
Noch so ein Preisträger.
Nein, die Pferde, ich weiß ja nicht, ich kenne jetzt keinen großen Pferderennpreis. Also ich kenne nur die Trabrennbahn in Recklinghausen.
Ja.
Also das ist ja ein ganz anderes Niveau dann, wo Totti.
Ja, das ist so, da gibt es dann so ein großes Turnier, Horses and Dreams heißt
Horses
das.
And Dreams.
Und
wie heißt diese Show immer irgendwie in der Dortmund-Westfalen?
Equitana?
Das ist die Messe. Es gibt noch so eine Show, wo so Pferde so dann Hauptdarsteller sind, so wie so ein Musical.
Scheiße, ich weiß genau, was du meinst. Und zwar.
Das ist die Show, die ziemlich nervt, wenn Comic-Con ist, weil nämlich dann die ganzen Parkplätze besetzt sind.
Gut.
Und das ist,
die hat so
Leute.
Die hat so einen ganz geilen Namen, glaube ich.
Langsess ist das auch. Und Simon Stäblein, guter Freund von mir, ehemaliger Nightwatch-Moderator, der hat da einen fantastischen Gag drüber, aber den kann ich nur rezitieren, wenn ich diesen...
Appassionata.
Dankeschön. Oh, Gott sei Dank, ja.
Die unvergessliche Show mit Pferden.
Ja, und er hat gesagt, boah, irgendwie liegt's im Trend, dass wir alles on ice machen. Wäre nicht auch mal schön irgendwie Appassionata on ice? So, das fand ich von, also Shoutout an Simon Stäblein, ja.
Stell dir vor, die Pferde auf so Schlittschuhen und wieder so, so kennt man ja dieses Bild. Bambi war mal in auf Eis, glaube ich, im Film irgendwie.
Wenn
so unbeholfen da irgendwie. Hm. Das ist sehr schön.
Ja, genau. Und also Pferde gibt's bei uns zu Hause und sonst haben wir eine tolle Kirmes und wir haben vielleicht ein bisschen zu engen Kontakt zu unseren Cousinen und Cousins. Das kann auch sehr gut sein.
Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis.
Ja.
Das war tatsächlich gestern noch ein Thema.
Ja, genau. Genau, der kommt natürlich, der Klassiker.
Ja. Ja. Wir haben ja auch noch diese Rubrik mit den Terminen.
Save the date.
Ich denke, bei dir ist das so viel, so mit der Tour und der Band, dass ich da im Grunde genommen einfach auf die Shownotes verweisen sollte und
gerne.
Alles dann dort verlinken, wo man dich dann zukünftig sehen kann. Ja. Ich kann es nur sehr empfehlen, die Live-Shows zu besuchen. Konzerte dauert gerade noch ein bisschen, bis die nächsten sind, ne?
Genau, weil wir gerade mit der Band jetzt ab April ins Studio gehen und dementsprechend ziehen wir uns so ein bisschen von der Konzertbühne gerade zurück, damit wir ein schickes neues Album auf Platte bringen, aber mit der Solo-Show Yes, We Swan, mit die keinen Untertitel hat, aber wenn es einen gäbe, wäre es Disney Dorf und Dödelwitze, dann damit geht es eigentlich durchgehend weiter. Es gibt immer mal so ein paar kleine Breaks, aber jetzt, was haben wir hier noch? Vielleicht kann man Soest gibt's noch hier am 17.03. Es sind auch immer vereinzelt mal so Shows ausverkauft, worüber ich mich sehr freue. Meist kann man sich aber auch recht spontan entscheiden.
Okay, ich werde es auf jeden Fall vermerken. Ich kann es nur empfehlen. Mein Termin ist eigentlich nur, dass am 24.03. mein neues Buch rauskommt. Ist jetzt vorbestellbar. Olli, hast du noch Termine?
Ja. Ich meine am 21.03. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe gelesen, dass ich noch einen Preis gewinne.
Wahnsinn.
Irre, ne? Das ist mein Jahr.
Hammer, Glückwunsch. Hammer,
in Gelsenkirchen.
Und was wird das
zusammen,
für Preis?
Zusammen mit Martin Fromme. Und,
den habe ich letzte Woche getroffen.
Ja,
ja. Ja, toller Kollege.
Super, super.
Mit dem verstehe ich mich toll. Ja,
der ist schwer in Ordnung. Und René Steinberg. Wir drei bekommen den, ich glaube, das ist der Gelsenkirchener Kabarettpreis.
So langsam wird ein Schuh draus. Ne? Du solltest da ja quasi als Rahmenprogramm auftreten zuletzt. Hast du es noch angekündigt? Und jetzt kriegst du schon den Preis. Ist da jemand ausgefallen? Oder? Ist jemand gestorben? Kriegt jetzt so jemand einen Preis, der eh da ist?
17 Folgen oder was immer kriege ich hier. Nein, das war wohl schon von vornherein so klar. Mir war es aber nicht so klar, weil ich nur wusste, dass diese Veranstaltung im Rahmen dieses, das westfälische Blindton oder so heißt hat, stattfindet. Und ich war mir nicht so sicher. Ich habe mit dem Veranstalter telefoniert und ich meine, er hätte gesagt, ja, Olli, du kriegst den Preis. Ich wusste es aber nicht mehr. Deshalb war ich ein bisschen vorsichtig bei der Formulierung. Ah, okay. Und jetzt habe ich einen Artikel gelesen über Martin, dass er den Preis gewinnt und da waren dann der René und der Olli auch erwähnt. Deshalb weiß ich das.
Ja.
Um das transparent zu halten.
So Kleinkunstpreise sind hier im Ruhrgebiet ein Ding, ne? Gibt's viele relativ, oder?
Ich stell mal vor, wenn du jetzt dir als Lebensstil machen würdest, jeden Kleinkunstpreis hier aus dem Ruhrgebiet abzusahen. Also musst du aber auch wahrscheinlich viel, wie sagt man, Lobbyarbeit leisten.
Ja, glaube ich auch.
Und bei den Veranstaltern und so irgendwie, ja.
Und wir hatten uns im Vorfeld über die Straßenbahnvernetzung der einzelnen Ruhrgebietstädte unterhalten. Also man könnte das noch nicht mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen.
Ja, doch, aber es dauert.
Es dauert, ja.
Aber letztendlich wird es ja auch dauern, irgendwie alle Preise so überhaupt mal so terminlich und überhaupt herauszufinden, wo die Preise stattfinden. Jetzt gibt's Tegmeier-Preis, gibt's ja auch.
Okay.
Tegmeiers Erben.
Tegmeiers Erben, der wird schon sehr, sehr lange verliehen.
Das habe ich schon mal gehört, ja.
Das ist ja Adolf Tegmeier, Jürgen von Manger. Da habe ich meine Anekdote zu Jürgen von Manger. Der war immer im Café Viaka, als ich mit meinem Opa da immer saß. Samstags habe ich immer die Mickey Maus gelesen und mein Opa und die ganze Familie traf sich da und Jürgen von Manger kam immer und hat Kuchen gekauft. Ein ganz feiner Herr. Der hat ja so eine Bühnenfigur, war ja Adolf Tegmeier, so der Malocher, blablabla und so und aus dem Ruhrgebiet. Aber das war ein ganz feiner Herr.
Ja,
immer gut gekleidet und so. Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Sven, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich.
Oh.
Ein gemeinsamer Freund hat eine Sprachnachricht für dich geschickt.
Ja.
Und wir haben eine Rubrik, in der wir uns immer von Fans oder von anderen Zeichnern Fragen stellen lassen. Das ist natürlich hier im Rahmen des Podcasts, wenn wir einen Gast haben, natürlich dem Gast vorbehalten. Ich würde erstmal mit der Frage anfangen, die mir zugeschickt worden ist, bevor wir dann mit unserer Frage an dich dann weitermachen.
Ja, okay.
Hier. Eine Frage an meinen absolut bezaubernden ehemaligen Sidekick Sven Benzmann. Wie hast du es nur geschafft, von einem bärigen kleinen Gitarrenmann zu einem solchen wunderschönen Adonis zu werden? Ich küsse deine haarigen Wangen, mein kleines Bärchen. Grüße!
Ja, Grüße zurück! Oh, Basti, wie cool! Das freut mich sehr, tatsächlich, dass Basti Bielendorfer grüßen lässt. Das ist richtig schön. Wir hatten da eine sehr intensive Zeit im Jahr 2018, 2019. Das hört sich sehr intim an.
Erzähl ruhig. Wir sind ja ein transparenter Podcast, genau. Wir wollen alles wissen.
Genau, nee, wir haben erst zusammen die 1er Hörsaal-Comedy gemacht und dann hat Basti seine eigene Show im WDR bekommen und ihm war es ein Anliegen, dass die Rolle des Sidekicks mit mir besetzt wird. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und dementsprechend haben wir halt viel Zeit auch zusammen verbracht. Ja, es ist... worauf er hinaus will, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich zu Corona eine kleine körperliche Veränderung durchgemacht habe. Ich war früher, oder ich war eigentlich mein Leben lang vorher ein sehr bummeliger, behaarter Bär, würde ich sagen. Und ich habe zu Beginn von Corona, als ich gemerkt habe, dass mein ganzes Leben so aus den Fugen gerät, ein bisschen mehr mein berufliches Leben, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt musst du irgendwas machen, dir irgendein Ziel setzen, mit dem du dich auseinandersetzen kannst. Und dann habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen und mich ein bisschen bewegt oder auch viel mehr bewegt. Aber war viel Luft nach oben auch. Und dann habe ich innerhalb von so einem halben Jahr ungefähr 40 Kilo abgenommen.
Boah.
Tatsächlich, ja.
Alter.
Genau. Und
das war tatsächlich das Resultat, habe ich ja dann gesehen, als ich dich dann essen da am Baldener See.
Da am Baldener See war ich mittendrin. Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade so 16 Kilo runter.
Das war schon extrem sichtbar.
Ja, genau. Also es ging super schnell. Also mein Körper hat scheinbar Jahre einfach nur darauf gewartet, dass ich endlich meinen Arsch hochkriege. Und es hat dann die ersten 35 Kilo, haben drei Monate gedauert.
Okay.
Tatsächlich. Also aber, es war einfach weg. Ich habe auch die ganze Zeit über nichts anderes gemacht. Also ich glaube, das ist nicht so, wenn man noch ein normales Leben hat, ist es schwer, auf diese Art und Weise abzunehmen. Man sagt ja auch, es ist vermeintlich etwas ungesund, so schnell abzunehmen. Mir hat das jetzt keine Probleme bereitet, kann ich ganz subjektiv sagen, aber sonst würde ich da der einhelligen Meinung der ErnährungswissenschaftlerInnen natürlich vertrauen. Es gab noch so einen etwas kleinen anderen Antrieb. Ich hatte mich ganz kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, so 2-3 Wochen vorher, habe ich mich endlich durchringen können, mich zu outen und habe das getan vor meinem besten Kumpel. Dann hat mir das total viel Rückenwind gegeben, die Reaktion, habe das dann vor meiner Family gemacht und auch Basti war tatsächlich auch einer der ersten, denen ich das so in der Branche, sage ich mal, ich habe Gänsefüßchen gemacht, erzählt habe und das so dieser Gedanke, mal was für sich selbst zu tun, nachdem ich mir irgendwie jahrelang so eine mega fette Rüstung aufgebaut habe, aus der ich irgendwann gar nicht mehr rauskommen konnte, auch im wahrsten Sinne des Wortes eine fette Rüstung, so, daraus resultierend, dass man da irgendwie gemerkt hat, das tut sehr gut, mal was für sich zu machen, ist dann dieser Ansporn gekommen und das hält bis heute an und macht mich tatsächlich zu einem deutlich glücklicheren Menschen.
Du, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Ja, ja, also, hör mal, ey, das ist jetzt aber, also.
Wir kommen tatsächlich im Rahmen deines musikalischen Schaffens später nochmal drauf zurück, beziehungsweise ist mir ein Anliegen, dann nochmal drauf zurückzukommen. Ja, sehr gerne. Weil wir, glaube ich, in einer etwas vergleichbaren Situation zu dem Zeitpunkt waren und du mit der Band ein Lied geschrieben hast, was mir persönlich sehr viel bedeutet. Würde ich gern später noch drauf zurückkommen.
Ja, machen wir.
Allerdings, wir wären damit jetzt gerade mitten in der Rubrik, kann man mal machen oder lassen?
Kann man mal machen oder lassen.
Sven, du hast in deinem Comedy-Programm hast du ja sehr oft deine, ich nenne es jetzt mal Körperfülle despektierlich, sehr thematisiert. Ich denke da zum Beispiel an die Verballhornung, wie man so schön sagt, von dem Disney-Song aus Ariel, die Meerjungfrau, dass du zu schwer bist für die Achterbahn und hast da sehr selbstironisch Witze über dein Übergewicht gemacht. Du hast die Witze über dich selbst gemacht, ja, und dann ist sowas ja auch in Ordnung. Gab es da trotzdem irgendwie negatives Feedback oder Bedenken, sowas zu machen? Also wenn, wir sind ja jetzt gerade in diesem Bereich Bodyshaming, worauf ich hinaus wollte mit den Witzen, wo man überlegen muss, ob man sie heute noch machen kann.
Ja, genau. Also erstmal dazu, diese Ariel Daily Disney Version, das spiele ich jetzt natürlich nicht mehr, weil das einfach nicht mehr der Realität entspricht, wenn ich singe, ich war zu schwer für die Achterbahn. In dem Moment hat das natürlich blendend funktioniert, weil auch die optische Erscheinung von mir damals zu dem Text so selbstironisch gepasst hat. Und ich muss sagen, ich hatte auch, es geht eigentlich noch viel intensiver, ich hatte, das war das die erste Nummer, die ich jemals auf einer Bühne gespielt habe, 2014 im Quatsch Comedy Club bei der Talentschmiede. Der Song hieß oder heißt immer noch, wurde nur lange nicht mehr gespielt, Zu dick, und handelt davon, dass ich zu dick bin, um mich umzubringen. So, weil der Strick reißt dann. Oder wenn man von der Klippe springt, Fett schwimmt oben, das geht nicht. So, und das hat tatsächlich, das hat natürlich in dem Moment diese Lacher hervorgerufen, aber im Endeffekt war das gut. Also die Leute haben sich darüber köstlich amüsiert, über diese Portion Selbstironie auch, und ich glaube, dass wenn ich mal negative Kritik bekommen habe aufgrund der Tatsache, dass ich mich über mein eigenes Übergewicht lustig, ich habe ja nie gesagt, ihr seid alle die fettesten, bar, wie eklig und so, würde ich auch niemals tun. Ich habe mich auch nie schlecht gefühlt in meiner Haut damals, in dem Sinne, dass ich dachte, oh Gott, ich bin einfach viel zu dick, sondern damit gehen natürlich auch gesundheitliche Einschränkungen so mit einher, und jetzt weiß ich einfach, ich wusste gar nicht, wie viel Luft nach oben da noch ist, wie viel schöner das sein kann, wenn man sich ein bisschen betätigt, und das ist alles subjektiv, das sagt nur ich über mich. Ja, ich will das ja niemandem aufdrücken.
Aber ich hätte da hinterher gleich nochmal zwei, drei private Fragen.
Ja.
Also, aber wie alt bist du?
30.
30, ja. Das ist natürlich auch ein schönes, schönes Alter.
Ja.
Da funktioniert das mit dem Abnehmen noch mit dem Abnehmen,
es ist halt einfach so, irgendwie so Stoffwechsel, und mit zunehmendem Alter ist es halt einfach schwieriger, auch in so einer rasanten Zeit irgendwie Nahrung, Ernährung umzustellen, zu trainieren und so. Also ich habe auch so ein bisschen Jojo Probleme, und meistens bleibt der Jojo immer auf der einen Seite stehen, wo man halt nicht will, dass er stehen bleibt.
Ein Stein.
So, und deshalb habe ich das jetzt sehr, sehr interessiert, habe ich dazu gehört. Und weil ich bin ja, ich sehe ja wahrscheinlich aus, so wie du früher ausgesehen hast. Sehe ich jetzt aus.
Ja, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit.
Ja, ne, oder du guckst so in dein altes Alter Ego damals. Ah, ich sehe mich.
Aber es ist ein wunderschöner Anblick, Olli.
Nein, es ist definitiv. Ja, finde ich auch. Also obenrum auf jeden Fall. Nein,
aber war jetzt nicht so schlimm, dass du nicht mehr mit deinen Armen an die Gitarrenseiten gekommen bist.
Nein, überhaupt
bist.
Nicht, das überhaupt nicht. Das war, also ich habe zu Spitzenzeiten 136 Kilo gewogen und jetzt bin ich so bei 95 ungefähr. Das ist auch alles gar nicht mehr so wichtig, würde ich sagen. Die Leute haben das damals, weil es halt immer aus der Ich-Perspektive herausgeschrieben wurde, haben sie sich, glaube ich, nicht so angegriffen gefühlt. Einmal, weil sie auch vielleicht gedacht haben, das ist ja einer von uns, so mehr oder weniger. Und dann habe ich jetzt, ich lasse diese Witze jetzt sein, weil ich, ja.
Ja, die Show hat sich schon ein bisschen verändert. Du redest natürlich schon noch über das Essen und Buffet plündern und sowas.
Genau.
Aber du thematisierst das eher, dass du jetzt so stark abgenommen hast und dass du dich wirklich wohlfühlst. Ja. Ne? Also diese dicken Witze wäre dann ja jetzt auch aus einer Perspektive eben, dass du nicht mehr dick bist. Aber mich würde halt noch interessieren, du hast dich ja mit den Witzen über dich selbst ja ein bisschen zur Zielscheibe gemacht und ich sag jetzt mal so, gerade Lokaljournalisten immer so Vorlagen geliefert, die dann wirklich ein Feuerwerk an Wortspielen über deine Shows dann geschrieben haben, wie ein Schwergewicht der Comedy stand auf der Bühne.
Ja.
Das ist
fetter
ja,
Applaus.
Ohne Scheiß, ich weiß es aus eigener Erfahrung.
Dick im Geschäft.
Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich da bei einem Artikel mal Schlimmeres verhindern konnte.
Ja, stimmt, das hast du erzählt, Wahnsinn.
Und trotzdem solche Sachen da drin gelandet sind und da frage ich mich, du hast diese Witze ja über dich selbst, dein gutes Recht, aber wenn dann, ich sag mal, so Nassforsch dann so geschrieben wird, was macht das mit dir? Um das jetzt wie Lanz zu fragen, was macht das
mit dir? Ja, was das mit mir macht, Markus, das
Ja, David.
Ja, das hat mich tatsächlich ich will das jetzt nicht so abtun, aber es war mir eigentlich relativ Wumpe.
War dir egal, weil weiß es ja auch, ich mache ja auch Witze über Dicke, irgendwie ja selber dick. Ich fand einen geilen Satz von Dirk Bach, der hat mal gesagt, ich guck immer dünn aus mir raus. Weißt du, weil wenn du dick bist, du siehst dich ja nicht so. Also du guckst ja auf die Welt als Mensch, als Typ, als Sven, als Olli und nicht als dicker oder dünner oder wie auch immer. Also so guckst du ja auf die Welt. Und so siehst du dich, du siehst dich ja auch selber. Du bist ja mehr als nur Körper.
Ja, ja, definitiv.
Du bist auch Seele und so. So, und deshalb ist das immer sehr komisch, finde ich. Also von meiner Warte aus, ich hab das nie. Ich habe kein Body-Shaming und ich find's auch nicht verletzend, wenn jetzt jemand, wenn Westernhagen Dicke singt, da bin ich nicht.
Nee, sehe ich auch nicht, ja.
So, und deshalb, ich habe auch einen Satz am Anfang von meinem Programm, sage ich, hallo, ich bin Olli, ich bin Herne groß geworden und in Bochum dick. So, weil es de facto auch so ist. So, und wenn du in dieser Situation bist und nun mal so bist, wie du bist, dann kannst du da auch Witze drüber machen.
Irgendwie. Ja.
Und auch wenn dann jemand so blöd ist, irgendwie das dann nochmal versucht aufzunehmen und lustig zu sein. Mhm. Das ist dann natürlich scheiße, weil derjenige ja nicht in deiner Haut steckt und das vielleicht nicht darf. Aber auf der anderen Seite greift es dich irgendwie auch nicht so an. Es ist halt, hey, shit happens. Es ist halt so. Und das finde ich halt gut, weil du das ja auch sagst.
Ja.
In der Situation, wo du warst, Corona, ich muss was verändern, ich will was verändern. Du hast es ja auch immer selbst in der Hand.
Genau.
Bis zu einem gewissen Alter.
Ja, also das war wirklich eine ganz große intrinsische Motivation. Und ich bin dann aber auch so Journalistinnen bin ich dann auch nicht so böse, wenn sie dann da geschrieben haben und mehr oder weniger meine Erzählung aufgegriffen haben. Ne? Also das ist alles okay. Ich bin da relativ unentspannt, auch so gegenüber Political Incorrectness, was Witze angeht. Ich denke, dass man das, ich bin öfter an dem Punkt, dass ich für mich denke, komm, machen wir einfach. So, ist doch halb so wild.
Das kann man ja wohl nochmal machen.
Ja, genau. Also, natürlich gibt es da draußen auch zu Recht Leute, die sich darüber auch, also ich vergesse das immer, ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Diskussion vergessen wird, wenn Leute sich darüber empören, dass man erstmal im Kopf hat, die dürfen das jetzt. Die dürfen sich da jetzt einfach drüber empören. Und das ist Teil der Welt, in der wir, glaube ich, auch ganz gerne so leben. Zumindest in so einer freiheitlich organisierten Welt. Und deswegen dürfen andere Leute sich darüber beschweren und das blöd finden. Und ich darf das trotzdem machen.
Ja, so. Also finde ich auch. Also man darf Sachen ja nicht witzig finden oder man darf halt irgendwie auch herzhaft drüber lachen, wenn man das irgendwie für sich gut findet.
Ich bin halt bei diesem Punkt bin ich natürlich aber auch immer ein Fan und dann sage ich es auch immer gerne, man kann ruhig sagen, dass man das nicht witzig findet, aber man sollte dann auch sagen, ich finde das nicht witzig. Ich finde die sozialen Medien immer super, wenn da jemand findet, das ist nicht witzig. Also er hat den generalisierten Geschmack und die Universalmeinung, das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig. Da sollte man dann auch fair kritisieren. Ne? Also meine persönliche Meinung ist,
ich finde deine Sachen ja überhaupt nicht witzig. Also ich jetzt deine, Michael.
Ja, gleichfalls. Ich schneide doch immer alles raus, was du ja genau. So von mir gibst.
Das hat er nie gesagt. Doch, ich ja. Hab's gesagt.
In der letzten Folge musste ich ihn tatsächlich piepsen, sonst hätte er wahrscheinlich jetzt Justizprobleme.
Was hat er gesagt?
Er hat jemanden beleidigt.
Ja, aber ist ja auch jetzt nicht wichtig.
Ach, kein Schimpfwort, sondern wirklich ein Satz. Ja, ist Wahnsinn. Ja. Boah, das ist ein richtiger Crime-Podcast.
True Crime. Und das war nicht die üblichen Beleidigungen mir gegenüber.
Was? Das ist auch so ein True Crime. Ich habe auch so eine True Crime-Serie jetzt gerade wieder gesehen. Ich habe sehr viel geguckt.
Ja, das ist also, zu dem Punkt kommen wir später, aber in einer anderen Folge, Olli. Ja. Weil wir haben einen Gast.
Ja, ich weiß. Ich hab wieder so viel weggesüchtet. Ich weiß auch gar nicht,
wie dazu kommt. Pass auf, Folge 18 machen wir ein Special über Serien.
Ja, okay, das ist gut.
Guter, weil ich habe auch Vorschlag. Ich habe so viel.
Dann komme ich wieder.
Ich kann es jetzt schon sagen, du bist jederzeit herzlich.
So, wo sind wir denn jetzt hier auf unserer Timeline?
Ich habe noch eine Frage eben.
Du hast eine Frage.
Genau, zu der Entwicklung, deine körperliche und mentale Entwicklung und die Auswirkungen auf die Show. Ich habe gestern sinngemäß ein Zitat aufgeschnappt. Seitdem man nicht mehr dick ist, ist er nicht mehr lustig. Zitat aus den sozialen Medien. Ich hoffe, das ist doch jetzt nur ein Einzelfall, oder?
Ja, das ist ein Einzelfall. Also vereinzelt schreiben Leute das unter Videos, vor allen Dingen bei YouTube. Es ist sehr lustig, weil ich habe einem Kumpel von mir gesagt, als ich das erste Mal mit dieser Nummer, über die du, glaube ich, da in der das gesagt wird, das ist der erste Song im Programm, dieses ich, im Herzen immer noch dick, ich singe darüber, dass mein Kopf noch nicht gecheckt hat, dass ich jetzt 40 Kilo leichter bin, mein Körper aber sehr dankbar ist und so. Mhm. Und da gibt's dann auch, so als er fett war, war er lustig und sowas. Und ich habe zudem gesagt, bevor ich mit der Nummer das erste Mal bei Nightwish auf die Bühne gegangen bin und es klar war, das Video landet bei YouTube auf einem Kanal, der 2,3 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen hat, da habe ich dem gesagt, wette, einer der ersten Kommentare wird sein, als der fett war, war der lustig. Und dann habe ich nur drauf gewartet und es hat, glaube ich, 30 Minuten gedauert oder so, wirklich nur eine kurze Zeit und blub. Also fett war ja lustig. So, und das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie ich dazu stehe. Also das ist ja alles nicht, clever. Also ich finde das einfach so, es bringt niemandem was, einmal diese Kommentare zu schreiben, bringt noch weniger Leuten was, das zu lesen. Es ist unkoordinierter Hass, der rausgeballert wird. Das bringt niemanden weiter und deswegen denke ich dann immer, schreib das doch. Aber bitte Appell an alle anderen, guckt euch einfach nicht an.
Kann ich so unterschreiben, aber jetzt nochmal eine Stufe drauf. Du solltest das Zitat nehmen und solltest dir T-Shirt, Merch davon machen. Das ärgert die Person, die es geschrieben hat.
Ja, das kann sein.
Dass der Typ, den ihr jetzt haten wollt, damit noch Geld verdient mit seinem Spruch.
Ja, das wäre, ja, das ist tatsächlich, als er fett war, war er lustig. Sven Benzmann. Ja. Aber was bin ich denn jetzt? Das ist die Frage. Der größte Merch-Verkäufer.
Noch lustiger. Das ist übrigens noch eine, um die Brücke nochmal zum Elvis-Film, weil dieser Colonel da, der Elvis ja gemanagt hat, der hat Sticker auch gemacht mit I hate Elvis.
Das war krass.
Weil er einfach auch von Kohle machen wollte mit den Leuten, die ihn Elvis nicht mögen.
Kontroversen schaffen und so. Ach, genau. Crazy, ja. Super. Spannend.
Ja.
Spannend. Ja, da werde ich drüber nachdenken, Michael.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Also Michael bietet auch gerne an, da was ich Schönes kann, zu zeichnen.
Ich kann dir das auch designen. Ich möchte dann gerne ein T-Shirt haben in L und Olli möchte ich, dass er es auch kriegt in, wie viel L, auch, wie viel X brauchst du?
Auch in L. kriegt das auch in L.
Okay, das war jetzt hier das Podcast-interne
Bodyshell. Nein, zum Thema T-Shirt-Größe, weil ich habe ja das Cover für die Kassierer gezeichnet und da gibt das Motiv gibt es auch als T-Shirt und mir schrieb dann halt Wölfi von den Kassierern.
Schöne Grüße.
Ob ich auch eins haben möchte. Dann fragt er, ja, und welcher Größe? Und dann habe ich geschrieben, 2xl. Und Wölfi schreibt dann, alles klar, trage ich auch. Auch wenn 3xl bequemer ist. Ja, so viel zu unserer Folge hier, zur Körperlichkeit. Der junge Mann hat rasant und super, und du, das steht dir sehr gut. Also würde ich sagen, du siehst
vielen
top
Dank.
Aus.
Es macht einfach Spaß. Ich habe jetzt Spaß an Sport und das ist einfach jetzt mein Leben und ich hätte das.
Ich habe auch großen Spaß am Sport, nur der findet bei mir auf so einem großen Screen statt und ich gucke da immer zu.
Ja, guck, aber das ist
schon mal ein Anfang.
Und das ist ja einfach wirklich so etwas so Subjektives, deswegen kann ich mich genauso für dich auch freuen, dass du so viel Spaß daran hast, wenn du auf dem Sofa sitzt. Also wirklich, das ist alles fantastisch.
Nein, ich habe ja gar keinen Spaß daran. Ich möchte jetzt auch, ich werde jetzt auch wieder ein bisschen angreifen.
Ja.
Also ich habe mir auch so ein Trainingsgerät schon gekauft, schon länger gekauft und da war ich auch aktiv und dann ging es mir auch besser. Jetzt, das mache ich wieder.
Geil.
Aber ja. Du hast doch auch zwei Hunde. Fordern die dich nicht?
Ja, natürlich. Auch die fordern mich, aber meine Frau noch viel mehr. Meine Frau ist ja fit und so. Die geht ja immer mit den Hunden, wenn ich irgendwelche. Ja, es ist halt einfach so. Ich habe irgendwelche Termine oder irgendwelche Telcos und bla bla bla, irgendwie so. Tut mir leid. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht mit den Hunden gehe, Herr Holtschulte. Ich gehe ja durchaus mit den Hunden.
Du weißt ja, der Herr Kannig, der wohnt direkt neben dem Herrn Willnich, ne?
Ich kann nicht wohnen in der Willnichstraße.
Ja.
Ja.
Ja, ist gut. Nächstes Thema wieder.
Nächstes Thema, okay.
Ey, Kollegin.
Wir haben eine Rubrik, die ist inzwischen legendär. Das ist Ey, Kollegin. Und zwar loben wir dort Cartoons oder müssen Kollegenschelte anwenden, weil die Cartoons vielleicht nicht ganz so gut waren. In dieser Rubrik ist es dem Gast vorbehalten. Hast du einen Lieblingscartoonisten, Cartoon oder irgendein Witzbild, was dir in der letzten Zeit besonders positiv aufgefallen ist, wo du herzhaft lachen musstest?
Also, es ist tatsächlich so, dass ich also ich habe dich abonniert. Dich bis jetzt noch nicht, Olli. Das tut mir richtig leid.
Ja, ja.
Muss man nicht abonnieren.
Doch, das werde ich tun. Das ist mir auch unangenehm, aber ich bin ehrlich genug, das jetzt zu sagen.
Nein, das ist ja okay. Ich habe dich wahrscheinlich auch nicht abonniert.
Ja, genau. Deswegen.
Also wir werden uns gegenseitig abonnieren.
Eigentlich als Comedian ist es ja auch sehr schlau zu sagen, ich folge eigentlich keinen Cartoonisten, weil nämlich die Comedians immer unter Generalverdacht stehen. Genauso wie
das zu klauen?
Die Witze von den Cartoonisten zu klauen.
Ja, genau. Also es ist jetzt gar nicht so im Sinne, schaut, ich habe mich, glaube ich, das letzte Mal über einen Cartoon köstlich amüsiert. Der ist dann halt, das ist natürlich jetzt auch irgendwie kein Geheimnis, was ich hier nenne, von Ralf Rute gewesen. Und da ging es um den Tod von Benedikt den 16. und der stand dann in der Hölle und der Teufel sagt zu ihm, wir sind beide nicht überrascht, oder? Und das... ja, da habe ich mich köstlich amüsiert. Sonst, ich kann halt so, eigentlich so Comedians oder Bands könnte ich auch noch empfehlen. Das ist ja so eher mein Fachbereich, sage ich mal. Ne? Vielleicht habt ihr dann noch, könnt ihr mir den Shoutout an einen Cartoon-Kollegen oder eine Kollegin abnehmen und ich würde eine Comedian und eine Band nennen.
Nee, du, wir müssen ja auch noch ein bisschen Material zusammenhalten für zukünftige Folgen. Wir wollen das ja sehr, sehr lange weitermachen.
Ja.
Deswegen durchaus gerne ein Shoutout an Comedian.
Ja, oder Laura Comedian. Brümmer. Ich mag Laura Brümmer sehr gerne. Laura Brümmer ist eine junge Comedienne aus Köln und ich finde wirklich, dass sie sie ist erstmal nicht nur eine fantastische Comedian und super lustig, sondern sie ist tatsächlich in den letzten Jahren zu einer richtig guten Freundin auch geworden von mir. Und wir machen bald eine Mitsing-Show zusammen im Gloria in Köln. Gloria singt die besten Hits aller Zeiten. Das wird wunderschön. Und sie ist Musical-Darstellerin, auch sehr musikalisch. Und natürlich kommt das hier und da auch mal vor auf der Bühne. Also wirklich, wenn ihr da draußen irgendwann mal Lust habt, eine neue Komikerin zu entdecken, dann schaut euch mal Laura Brümmer an.
Brümmer,
genau, wie der fette Brümmer.
Wie der Brümmer, ne?
Oh, da war mal ein fetten Brümmer, ja, oder? Brümmer.
Es wird auf jeden Fall in den Shownotes vermerkt.
Ja.
Und ja, öfter mal was Neues in unseren Rubriken. Find
absolut,
ich gar nicht so,
ey, wir sind total open-minded hier, so weißt du irgendwie. Wir werden uns Laura auf jeden Fall gleich mal
reinpfeifen. Ist toll. Grüße, ja. Laura.
Auch Mensch, von Laura, auch von uns. Wenn wir
alles
uns
Gute,
kennen. Vielleicht
auch
lernen wir
beruflich.
Uns mal kennen, alles. Ja, Laura, wir winken nach.
Ja, die war auch beim Hurz damals, wo ich dann, wir sind trotzdem Freunde.
Ach so, sie war mitnominiert.
Genau, sie war mitnominiert.
Nein, wer war der Dritte? Man muss jetzt dazu sagen, das sind drei Newcomer, ne?
Ja,
Newcomer. Genau. Ich fand, das war ein bisschen Kanone auf Spatzen geschossen im Sinne von Newcomer, weil du hast ja echt extrem Bühnenerfahrung.
Ja, ich werde immer noch, ich bin jetzt nächste Woche auch noch in Dresden bei so einem Newcomer-Wettbewerb, aber das ist halt
hab
so,
gelesen,
man sagt dann...
Ich glaube, Piero Mastalas wird da auch auftreten.
Ja, genau.
Der mit
das wäre sonst auch ein Cartoonist, den ich sehr mag. Der war bei einer Show in Hamburg bei mir und hat sich das angeguckt. Piero, mit dem habe ich mal, spannende Geschichte. wir haben mal Nightwash gespielt in Bonn und dann wussten wir danach nicht was. Wir waren sehr wach nach der Show und wollten noch irgendwas machen. Dann sind wir in die Spätvorstellung des zweiten Fantastische Tierwesen-Films gegangen. Harry Potter-Franchise so. Und dann saßen wir nebeneinander im Kino Kino und dann hat er, der Film fing gerade an, dieses Harry Potter Zeichen, Wizarding, Wizard World und so geht gerade durch und dann, sag mal, muss man Harry Potter geguckt haben für diesen Film? Hat nur gesagt, und dann ich so, Piero, oh Gott.
Und wir reden ja über den zweiten Teil einer Nebenserie.
Genau,
ne?
Oh, über den zweiten Teil einer Nebenserie. Und am Schluss hat er gesagt, ja, was da jetzt passiert ist, weiß ich nicht so ganz genau, aber die Effekte waren wirklich sehr modern. Also ja, ich glaube, besser geht's gerade nicht.
So. Das hört sich so ein bisschen so an, als mit Hennes Bender und ja, Thorsten Sträter in der, also wir durften vorab Ready Player One sehen.
Oh, geil.
Und dann auf Englisch in der 3D-Fassung. Und irgendwie nach einer Viertelstunde beschwert sich Thorsten darüber, dass der Film erstens scheiße dunkel ist und ein beschissenes 3D hat, bis ihm dann aufgefallen ist, dass er die ganze Zeit seine Sonnenbrille noch auf hatte. Das ist legendär. Da wird doch immer auf ihn rumgehackt bei Sträter, wenn der Streberg irgendwie diese Situation. Ich war live, Basti war übrigens auch da mit im Kino. Ja. Das werden wir nie vergessen. Das hat den ganzen Film im Grunde genommen. Jetzt das nicht ruiniert, ist, aber das ist hängen geblieben.
Überragend.
Das ist schön mit Piero im Kino. Wir sind mal aufgetreten in Hannover und der Micha und ich. Und dann kam der Theaterleiter zu uns, weil eine Woche vorher Piero da war. Und da fragte er uns, sag mal, habt ihr auch so viele Pimmelwitze im Programm? Weil da sind, weil Piero war hier und der sind Leute in der Pause gegangen und so. Ich sage, nein, wir haben keine Pimmelwitze. Also nicht. Wir machen viele Fotzenwitze.
Oh Gott. Überragend.
Wir haben eine Rubrik, in der wir regelmäßig Fragen gestellt bekommen. Ich hatte es ja gerade angeteasert.
Stift auf Stricher.
Die zentrale Frage aller Fragen ist aber immer, wie kommt man auf die Ideen und wie arbeitet man die aus? Ich würde das jetzt einfach mal an dich weitergeben, weil du unser Gast bist. Wir werden heute diese Frage nicht beantworten.
Okay.
Ja. Wie kommst du auf die Ideen immer? Hast du so, ich finde, diese Frage ist immer so allgemein und so. Musst du dich in eine bestimmte Stimmung bringen, wenn du schreibst?
Nee, ich kann zumindest nicht so ganz oft die Stimmung beeinflussen, in der dann irgendwie was Gutes, Ergiebiges bei rumkommt. Ich habe das jetzt gesehen hier, oder du hast es wahrscheinlich auch, wir sind jetzt ja bei dir zu Hause, du hast hier einen Schreibtisch und sowas und alles so richtig fein geordnet. Also ich habe auch so ein Arbeitszimmer und manchmal, wenn ich so mehr oder weniger Auftrags, aber wenn ich weiß, ich brauche da jetzt mal eine neue Nummer, 2, 3 Gags und so, dann setze ich mich da auch hin. Aber wenn ich mein Programm schreibe, dann sind das tatsächlich Monate im Voraus, wo ich weiß, es muss jetzt bald was Neues kommen und dann gehe ich durch die Welt und sehe irgendwas und dann kann es sein, dass ich um 13 Uhr mittags eine fantastische Idee habe, die so, als wäre sie im Kopf schon gereift, komplett rauspurzelt oder man hat nur so einen Funken und so, boah, da steckt ganz viel drin, irgendwie bleibt der Gedanke voll hängen, darüber eine Nummer zu schreiben und es ist ganz unterschiedlich, alles sehr, sehr übers Bauchgefühl kommt bei mir und irgendwie muss ich das immer ganz gut anfühlen. Ich bin nicht so ein technischer Gagschreiber oder Songschreiber, sondern eher wirklich ein intuitiver Bauchmensch, auch sowieso in allem, was ich mache. Aber ich bin nicht so der Handwerker, merke ich immer, sondern doch eher so, auch wenn das ganz hochtrabend sich anhört, der Künstler. Ja,
wobei bei dir auch auffällt jetzt bei der Comedy-Show, dass die Sachen sehr authentisch sind. Sind schon aus deinem eben Landleben,
ja, genau.
Das Landei meet Großstadt war ja gestern auch so ein Thema und ja, dein verlorenes Körpergewicht wird auch thematisiert.
Dass du da jetzt nicht mehr so drauf rumreiten, ja bitte.
Ja.
Das ist
was bitte? Oh, das
auf dein verlorenes Körpergewicht, dass du da jetzt nicht
so... Ich dachte, der Hinweis gerade käme schon bei Bauchgefühl.
Ach so, nein.
Also,
ja, aber ja, weißt du, der Trick ist ja irgendwie, dass man immer denkt, das ist sehr autobiografisch und so. Natürlich kommt das aus deiner Gedankenwelt und dass du dann das aus dem, wo du nun mal herkommst irgendwie und am besten Bescheid weißt, halt die Sachen so beleuchtest, aber es ist natürlich auch die Kunst, finde ich immer irgendwie, weil guck mal, bei uns denken auch die Leute, das wäre autobiografisch. Mhm. Also die denken halt die Leute, ich hätte gestern dem Urologen wirklich über die Haare gestrichen, aber habe ich ja gar nicht.
Nee, weil du so hast Martin Rütter nicht über die Haare
gestrichen. Nein, weil so geht auch gar nicht die Vorsorgeuntersuchung irgendwie so von vorne am Penis und so. Aber weißt du, das ist ja, glaube ich, irgendwie das, was auch das Gute dann ist, dass man denkt, irgendwie, es ist total authentisch und so. Es ist zum Teil so, aber, oder?
Ja, genau. Aber man kann es dann weiter noch so ein bisschen durchspinnen, so, ne? Also hier und da gibt's dann Erzählungen, wo für mich klar ist, okay, hier verlasse ich jetzt die Wahrheit, aber das ist okay, ich schmück das jetzt aus und
so. Ja, gut, aber die Leute, die Leute sind ja immer, die kleben an deinem Leben.
Ja, und du willst ja diese Bilder in die Köpfe der Menschen vor dir setzen und dann sind die skurrilen Bilder, die du dann vielleicht so dir erdenken kannst, die sind dann ein bisschen konstruierter, aber mir ist schon wichtig, dass der Ursprung ein wahrer ist.
Ja, okay.
Genau, so würde ich das eigentlich bezeichnen. So komme ich auf die Ideen.
Das ist ja immer auch wichtig. Also der Insight, weißt du, irgendwie so, dass der echt ist, dass der nachvollziehbar ist, irgendwie auch, irgendwie, dass die Leute da auch was mit anfangen können und sagen, das ist dann
Dickermaß und so. Genau, sich entweder wiedererkennen, in so Alltagsbeobachtung, machen ja alle.
Und dann
durch das Lachen zeigt dann die Masse, wir sind alle so, das ist ja auch voll. Die sind ja, im Publikum sind ja alle Leute irgendwie gleich. Das ist das wirklich Fantastische. Weil da ist für 2 Stunden wirklich nicht entscheidend, was für einen Job man hat oder so. Außer man wird gefragt von dem Typen oder der Frau auf der Bühne.
Was du denn berufen?
Und dann, lachen die zu denselben Momenten und sind im Lachen einfach gleich. Ja. Das ist einfach schön.
Im Lachen geeint.
Im Lachen sind alle gleich. Das ist ja schön, ja.
Genau.
Kann man so stehen lassen.
Absolut.
I had a stream.
Du als Fernsehkonnoisseur, wie du eingangs erwähntest.
Konnoisseur, ist das das richtige Wort? Ist das das richtige Wort,
hast
wenn man sich
bestimmt
berieseln lässt oder beziehungsweise andere entscheiden lässt, was man guckt? Ist das Konnoisseur?
Er hat nur mal gesagt, er mag das Format.
Konnoisseur. Genau. Und dann mag ich auch so auch schon, ich habe ja natürlich Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Sky, ich habe das alles.
Das ist alles, ne?
OnlyFans.
OnlyFans, bin ich sehr aktiv.
Ja, absolut.
Ja. Aber
da habe ich nicht gerade jetzt in die Shownotes einfach mal reingucken. Ist auch nicht, ist OnlyFans eigentlich, ist das so ein Festpreis, den man bezahlen muss? Irgendwie?
Ja, aber den kannst du selbst festlegen.
Ach, den kann man selber festlegen. Ich
tatsächlich mit einer OnlyFans-Creatorin einmal ein etwas längeres Gespräch geführt, weil ich das ganz spannend finde.
Ja.
Und ich das wirklich, kann ich ganz ehrlich sagen, nicht konsumiere, aber du kannst halt deinen eigenen Preis festlegen für ein monatliches Abonnement. Und dann sagst du, meine Bilder, die dann, wo du auch selbst entscheidest, wie freizügig die sind, biete ich Menschen für 14,99 an. Oder wenn du dann schon eine etwas größere Reichweite hast, kannst du aufgrund der Nachfrage dann natürlich auch den Preis erhöhen. Das ist alles
also
super dynamisch.
Bilder, Videos und sowas. Und ich glaube, zuletzt in der Presse war da mit der Wendler, mit seiner
mit seiner schwangeren
Frau, die jetzt Ganze jetzt monetarisieren wollen bei OnlyFans. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt besonders erfolgreich ist. Es steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen.
Ja, lass mal Ich hätte jetzt lieber
einen Streaming-Tipp oder einen.
Für unsere Hörer. Was sollen die gucken?
Was guckst du gerade?
Was hast du gesehen?
Was weggeballert? Also, wenn ihr das alle noch nicht getan habt, dann kann ich wirklich nur, also es ist eine emotionale Berg- und Talfahrt, kann ich nur wirklich empfehlen, allen Leuten, die es noch nicht gemacht haben, guckt The Last of Us bei Sky.
Damit erwischt du uns jetzt gerade so.
Habt ihr das gesehen?
Natürlich. Und wir wollen darüber noch sehr, sehr ausführlich in einer der folgenden Folgen reden.
Folge 3, ne?
Folge 3. Oh, es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Dann aber auch die Folge 5 ist es, glaube ich. Jetzt war Folge 6 Montag, ne? Folge 5, das Ende. Oh, es sind Game of Thrones Vibes, sondergleichen, aber mit einer emotionalen Tiefe. Ich komme gar nicht klar. Ich hatte noch nie eine Serie, wo ich 3-mal in Folge am Schluss der Folge einfach richtig ehrliche Pippi in Augen hatte. Und ich liebe diese Serie, wirklich.
Das ist, das kommen so ein paar Sachen zusammen, die richtig gut sind. Also ich bin immer so ein bisschen, ich gucke da mit so einem weinen Auge insofern drauf, weil das ist ja nur, ich bin ein super großer The Walking Dead Fan.
Ja, okay.
Und aber The Last of Us ist das bessere Walking Dead.
Das sage ich meiner Frau übrigens auch immer und die sagt, nee, ist genau das Gleiche.
Nein, aber das ist nicht das Gleiche. Es fängt beim Setting an, irgendwie viel mehr, nun ist es eine kurze Serie und da kann man das Budget vielleicht anders verplanen, aber da geht's schon mal los und
die Motivation der Handlung,
die Motivation der Handlung ist natürlich bei Walking Dead offener, da geht's einfach nur Gruppe überleben.
Ja.
Hier geht's, ja, da hat man nochmal ein anderes Ziel. Und natürlich, man muss halt sagen, das wäre eine Frage, die ich jetzt mal hier in die Runde stellen möchte. Ist Pedro Pascal, was ja so ein bisschen ähnlich klingt wie Hydro Pascal.
Oder Hector Pascal.
Oder Hector Pascal oder was weiß ich irgendwie, ist ja schon heiser. Aber ist er der neue Burt Reynolds? Ich finde, er hat sowas. Irgendwie so ein bisschen, ist so kantig, irgendwie, aber auch hat so was Charmantes, ne, irgendwie, also der geht ja richtig ab, so, ne.
Total, der ist ja auch unter der Mandalorian-Maske,
ja, ja.
Hat auch hier den Prinzen aus Dorne gespielt.
Genau, dann hat er bei
das war der bei Game of Thrones die Augen vom Mountain ausgedrückt bekommen hat.
Ja.
Also der hat in allen Erfolgsserien.
Ja, das ist Wahnsinn. In der Drogenserie da, Escobar oder wie die hieß, hat er ja auch mitgespielt.
Hat er auch mitgespielt, ne. Ja, der hat ein gutes Näschen, glaube ich, für solche Sachen. Und parallel Mandalorian ist jetzt ja auch wieder gestartet und so. Also der ist ja gefragteste Mann in Hollywood, glaube ich gerade. Ja, ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, wer Burt Reynolds ist. Deswegen kann ich dir diese Frage nicht beantworten.
Alter, aber du machst hier Joe Cocker nach und Elvis und du kennst Burt Reynolds nicht.
Ja,
Alter.
Aber da muss ich einfach auch nochmal googeln.
Ja, warte das mal.
Aber
das mal.
Jetzt.
Also Burt Reynolds war halt also so auch ein Actionheld irgendwie.
Ja.
Also sag mal, so im, also nicht klassischer Actionheld.
Mit einer richtig heftigen Bürste unter der Nase.
Ja, der hatte, genau, der hatte aber irgendwie so einen Charme. Es gibt eine Szene in einem Film,
ach, kenne ich doch, was? Der sieht ja aus wie der Vater von dem.
Ja,
das ist ja unfassbar.
Was hast du denn für ein Foto,
auf
sag ich mal?
Bild sieht der ja aus wie Pedro Pascal, das geht ja gar nicht.
Tatsache.
Ja, oder?
Das ist ja unfassbar.
Und jetzt stell dir die Mandalorianische Maske noch vor.
Oder?
Darüber. Unfassbar.
Ja, genau, wenn er da noch
die Reinkarnation. So, ich habe das jetzt mal hier auf den Schirm gebracht, die Reinkarnation von Burt Reynolds.
So, wo habt ihr es zuerst gehört in diesem Podcast?
Wo habt ihr es zuerst gehört? So, und ich fand nämlich, weil der Burt Reynolds hatte so einen unheimlichen Charme und es konnte auch nur Burt Reynolds, gibt eine Szene in einem Film, wo so eine Verfolgungsjagd gibt und dann versteckt er sich irgendwie vor der Polizei. Die Kamera ist so am Auto und dann guckt er in die Kamera und macht zwinkert so in die Kamera und fährt dann weiter. Weißt du, wo du sagst so irgendwie jedem Schauspieler sagst, guck an der Kamera vorbei. Ja, nein, er macht so einen Move, super.
Er bricht die vierte Wand.
Ja, genau. So. Dann habe ich mich gefragt, sind das die richtigen Serien, um so einen Kultstatus zu erreichen? Weil Burt Reynolds hat ja keine Serien gemacht, er war ja Filmstar in dem Sinne. Aber dann glaube ich, dass in der Zeit heute ist ja Serie, hat ja einen ganz anderen Stellenwert.
Ich würde sagen, das trägt noch viel mehr dazu bei, weil du in der Serie mehr Zeit hast,
Genau. Und auch mehr von dir zeigen kannst irgendwie in den verschiedenen Serien. Ne?
So. Ja, also wirklich, das ist jetzt wieder kein Geheimtipp, den ich habe. Also ganz im Gegenteil, glaube ich, gerade erfolgreichste Serie überhaupt. Aber eben weil die so zu Recht so erfolgreich ist, will ich einfach, dass wirklich der letzte Mensch das gesehen hat.
Ja, also The Last of Us müsste gucken, ist auch ein, also diesen Antrag unterstützen wir.
Ja.
Darüber wird auf jeden Fall noch zu reden sein, über die Serie.
Ja.
Ja, vor allem, wenn wir dieses Serien-Special machen, weil es gibt ja jetzt einen, die habe ich auch schon geguckt. Ich weiß auch nicht, warum.
Wir sollten es machen und ich finde, wir sollten die verbleibende Zeit, die wir jetzt noch haben, nämlich nochmal auf einen zentralen Punkt bringen.
Und jetzt kommt Musik.
Der Jingle, genau.
Auf die Ohren.
Ich möchte mal kurz starten mit einem Zitat von deiner Webseite.
Ja.
Auf der Bühne verbinde ich Comedy und Musik. Das eine kann ich richtig gut, das andere mache ich verdammt gerne. Was ist was?
Das muss jeder Mensch, der das sieht von mir auf der Bühne, muss das selbst entscheiden.
Ja, du machst es einmal aber verdammt nicht leicht, weil du beides sehr, sehr gut kannst. Und damit möchte ich natürlich auf deine Band hinaus, die ich ja hier im Rahmen des Podcasts mit dieser Anekdote damals auch schon empfohlen habe. Ich habe die ganze Zeit diese Band in der Playlist gehabt und dachte, ja, die Stimme, die klingt so ein bisschen, fühlte mich abgeholt, weil kenne ich irgendwo. Und geborgen. Bis ich danach, familiär, dachte ich,
das ist gut, so mein
dann
Onkel.
Dann gucke ich nach, wie diese Band heißt, guck ein bisschen weiter und ja, das steht da Sven Benzmann. Also du hast eine amtliche Punkrock-Band, die ich hier ausdrücklich nochmal empfehlen möchte, High Spencer. Wo nimmst du dieses ganze Talent?
High Spencer heißt
genau, High Spencer. High,
Ausrufezeichen,
Spencer. Genau, High, Ausrufezeichen, Spencer. Ist eine kleine Anlehnung an diese NDR-Kinderserie damals. Ja.
Wollte ich fragen.
Ja,
hallo Spencer, ne? Ja. Kennst du nicht.
Wo nimmst du die Zeit her und wieso kannst du das alles?
Ja, also die Sache ist, das habe ich so mit der Zeit festgestellt, dass wohl aus meinem Kopf so zwei Sachen raus wollen. Einmal der große Quatschkopf, der Leute größtenteils relativ schnell und intensiv zum Lachen bringen möchte. Und auf der anderen Seite ist es dann tatsächlich eine sehr emotionale, diepe Facette, die aber genauso intensiv den Weg raussucht. Also es gibt einfach, das muss man sich eingestehen, wenn man auf eine Bühne geht, aber bei mir ist es zumindest so, dann will ich jetzt gar nicht verstecken, dass ich ein sehr großes Sendungsbewusstsein habe. Es gibt aber eben zwei Dinge, auf die ich mich da fixieren kann, weil, wenn man mal ehrlich ist, in so einem alltäglichen Leben ist nicht immer alles saulustig und nicht immer alles todtraurig, sondern irgendwo dazwischen findet das Leben statt und die dann sehr einschneidenden Momente bringen uns so ein bisschen, so die Versatzstücke der Vergangenheit so bringen einen so ein bisschen dahin zu der Person, die man dann in der Gegenwart ist, auch wenn das jetzt ein bisschen komplex dargestellt ist, aber bei mir sind das eben diese Versatzstücke, die mich so ausmachen. Ja, auch bei Songs für die Band ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie eine Melodie im Kopf habe. Ich denke sehr oft in Melodien musikalisch und so und kriege irgendwie auch ganz gut oft hin, Ohrwürmer zu produzieren und so. Und ja, dann setze ich mich da natürlich auseinander mit der emotionalen Tiefe, die es auf jeden Fall in meiner Person gibt. Und daraufhin entstehen dann durchaus melancholische Songs wie bei uns mit der Band.
Das ist auf jeden Fall beeindruckend, vor allen Dingen auch der Erfolg, den ihr jetzt habt. Ne?
Also ja, das ist sehr
die,
cool,
die,
ja.
Die Zuschauerzahlen vor der Bühne, die Fotos, das ist Wahnsinn. Und,
ja.
Und ihr habt ja Jubiläumsfeier in Osnabrück gehabt.
Genau.
Als Vorband Jupiter Jones dann spielen zu haben, ist ja auch schon mal eine Ansage.
Genau, da waren die Jupies waren da, das war sehr cool. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Erstmal, weil wir tatsächlich bei 10 Jahren High Spencer haben wir im Hyde Park in Osnabrück vor 1600 Leuten gespielt. Und wir hatten erst die Alex Mofa Gang, weil wir die gut kennen. Das ist eine tolle Band aus Hannover. Und dann halt Jupiter Jones. Da haben wir uns überlegt, das ist aus zwei Gründen sehr schön. Einmal, weil wir mit dem Nikolas Müller, dem Sänger, die Stimme kennt ja jeder Mensch, so hier von Still aus dem Radio. Ja. Der hat bei einem Song von der neuen Platte mitgesungen, bei So schön allein. Und dann waren das tatsächlich, als wir angefangen haben, Musik zu machen, waren das große Vorbilder von uns. Und musikalisch haben wir uns an denen orientiert. Und wir mochten einfach den Gedanken, dass die jetzt bei unserem 10-jährigen Jubiläum unseren Support machen. Das, dann haben die zugesagt und dann gab es natürlich auch den schönen Moment, dass Nikolas das mit uns zusammen live auf der Bühne gesungen hat. Ja, also sehr, sehr schön.
Das bringt gerade diesen Song für mich ja nochmal auf eine ganz andere Ebene, weil von Nikolas weiß man ja auch, er hat zwischenzeitlich nicht bei Jupiter Jones gespielt, wegen Panikattacken, hat auch extremst abgenommen.
Ja.
Wir sind wieder bei dem Thema, genau, Olli. ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass genau der Song mich irgendwie emotional sehr abgeholt hat und sehr berührt hat.
So schön und, allein.
Genau,
ne?
Und ja. Jetzt könnte man bei so Textzeilen wie jetzt bin ich so schön allein mit mir und wer braucht denn schon mehr als nur sich und sowas, ja schon so, wenn man es unbedarft hört, denken, ja, ist jetzt irgendjemand sehr egoman oder selbstbezogen. Für mich hat es aber eine ganz andere Bedeutung, weil wir haben ja vor 3 Jahren, als du so abgenommen hast, da hatte ich ja gerade so realisiert, dass ich so mit Depressionen Probleme habe. Und das Erste, was für mich dort dann wichtig wurde, war erstmal komplett mit sich alleine klarzukommen und mal die Stille zu ertragen und in sich selbst reinhören zu können, was eigentlich so falsch läuft. Weil diese ganzen Ausweichmechanismen, die man so wahrnimmt mit, weiß ich nicht, ob es jetzt feiern geht oder sich in Arbeit stürzen, um bloß nicht drüber nachzudenken, dass man vielleicht ein Problem hat, bringt dieser Song für mich tatsächlich komplett auf den Punkt.
Und, das ist schön.
Und die Frage ist, also aus der Warte betrachtet, ob es aus einer ähnlichen Motivation heraus geschrieben worden ist.
Ja, auf jeden Fall.
Einfach ja.
Ja, genau. Ja ist die Antwort darauf. Also es trifft ja noch mehr auf dich zu, weil da ja gesungen wird.
Stift und Papier.
Ich habe, was ich brauche, diesen Stift und Papier.
Da hatte ich die meisten Tränen in den Augen.
Ja, und das ja ist schon so der Song, würde ich sagen, der so am Ende steht, dieser Reise, die ich da so ein bisschen gemacht habe. Aber es ist umso schöner, wenn viele Leute das auch für ihre eigene ganz individuelle Entwicklung so mit sich nehmen können. Wir hatten damals, weiß ich noch, im Studio, als wir den gemacht haben, hat unser Produzent Tobi Schneider auch gesagt, wer braucht denn schon mehr als nur sich? Das könnte auch irgend so ein kleiner FDP-Werbeslogan sein oder so. Es war dann aber sehr schnell klar, im Kontext meinen wir natürlich etwas ganz anderes, sondern es ist eher, wer braucht denn mehr als nur sich? So, wenn der Gedanke, so lieb dich selbst, sonst wie soll dich sonst jemand anders lieben? Das ist ja auch so ein Kalenderspruch, aber ich würde sagen, dass da ein bisschen was dran ist. Man muss am Ende mit sich selbst klarkommen und wenn man, es geht gar nicht darum, dass man sich ja ein bisschen gnädig mit sich sein und auch so zu wissen, warum man die Person ist, die man jetzt gerade ist, wie das dazu, wie so weit kommen konnte.
Wo bin ich falsch abgebogen?
Wie konnte das so
weit kommen? Das passieren?
Ja, und ganz zur Not, aber auch tatsächlich sowas, auch wenn es natürlich jetzt scherzhaft gemeint war, wo bin ich wie abgebogen und so und wie, was hat das so mit mir gemacht? Wenn man solche Erkenntnisse mit der Zeit, ob dann durch so mit sich selbst ins Gericht gehen, da hilft natürlich auch ganz arg eine Therapie, die man da machen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, der Telefonseelsorge oder grundsätzlich, ja, vielleicht kann man da auch nochmal irgendwas in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall.
Und dann ist das etwas, wenn einem das so klar wird und ich habe das gemacht, so mit mir selbst da ganz viel ins Gericht zu gehen, weil ich wissen wollte, wie konnte es so weit kommen, dass ich mich nicht, bis ich 27 Jahre alt war, outen konnte.
Ja.
Wie konnte ich mich so verschließen und das will ich niemandem erzählen. Im Endeffekt kann man das ja auch dramatischer sagen und sagen, ich habe 27 Jahre die Welt um mich herum wirklich blank angelogen, so,
du,
ne?
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also gerade so diese Depressionen wegzudiskutieren oder vor sich selbst nicht wahrhaben zu wollen, das führt dazu, dass man die ganze Zeit schauspielert und das ist so anstrengend, diese Maske aufrechtzuerhalten. Und als ich dann endlich ein Einsehen hatte und auch dann geheilt war, da war alles viel, viel einfacher auf einmal und das ist auf jeden Fall das, wo ich das fühle, was du da eben sagst. Und im Grunde genommen für die Zeit, als ich dann als gesund erklärt worden bin, ist quasi das Lied, könnte der Soundtrack sein.
Ja, geil. Das ist doch Hammer. Das ist doch richtig schön.
Deswegen habe ich ja dann auch, ich dachte, wer ist diese Band?
Ja.
Hallo. Ben, wer hat das geschrieben? Was ist da los?
Den will ich mal kennenlernen.
Den will ich aber gerne mal.
Ja. Nee, und das, also es gibt natürlich, wenn man sich jetzt ältere Songs von uns anguckt, so Schalt mich ab ist vielleicht ein guter Song, der jetzt mit dem Wissen, mir war das beim Schreiben gar nicht bewusst, aber wenn man sich den anhört, dann weiß man vielleicht auch, wie es einem vorher nicht so blendend geht und so. Dann gibt's, aber ja, es ist einfach auch, man kann in unserer Musik, glaube ich, sehr die emotionale Reise von uns allen fünf Bandmitgliedern so ein bisschen erkennen, weil wir auch immer sehr viel im Austausch sind miteinander.
Wahnsinn, wie deep wir zum Schluss nochmal geworden sind.
Ja. Unglaublich. Und deine Bandmitglieder wussten das auch nicht?
Nee, das wusste niemand.
Unglaublich.
Ich habe das einfach richtig kaschiert. Ich wollte auch, dass niemand weiß. Ich wusste das, seitdem ich 12, 13 war.
Ha.
Und fand es auch nicht schlimm, ganz im Gegenteil, das hat mir sehr gut gefallen, gefällt mir immer noch.
Ja.
Top. Deep Top, bin gut zufrieden, 5 von 5 Sterne.
5 Sterne gerne wieder, genau. Ne? Ja, sicher.
Aber es gab irgendwie eine Hürde, ich konnte es niemandem sagen und hab das Gott sei Dank überwunden.
Ja. Weil man ja mit Bandmitgliedern und so irgendwie, das ist ja auch so eine Truppe.
Ja, genau, sehr enge Bindung. So sehr wir enge sind auch Bindung. Eine sehr freundschaftliche, freundschaftlich miteinander umgehende Band. Aber es hat nicht funktioniert. Es ging einfach nicht. Es war ganz schlimm.
Ich sag mal, dieser Song, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist ja auch eine Ballade und ihr seid ja auch ein bisschen rockiger unterwegs eigentlich.
Ja.
Ich habe am Anfang gesagt, es ist so Punkrock.
Ja.
Ja.
Es ist,
also
es ist
ab und zu
amtliche Bretter dabei.
Ich bin jetzt, ich hab's noch nie gehört. Also eure Band habe ich noch nie gehört.
Da sieht man, wie er meine Anweisung liest. Hier steht nämlich in den Anweisungen für diese heutige Aufnahme, Olli, bitte vorher reinhören.
Aber jetzt finden wir ja einen Überraschungsgast.
Ne? Ja, genau. Er wusste ja gar nicht.
Er wusste das nicht, aber er wusste, dass ich diesen Song besprechen möchte.
Ja, nein, aber wir haben das dich schon mal quasi und die Band hier besprochen und ja, seitdem habe ich noch nicht reingehört. Ja, es tut mir leid. Weiß ich nicht, das ist ein Jahr her. Aber ich werde das natürlich jetzt ändern, weil wenn man natürlich so tolle Typen hier hat, irgendwie, dann muss man das natürlich auch votieren. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, weil das ja jetzt wirklich deep war und Punk und ich bin interessiert, weil ich mag auch Punkmusik sehr gerne.
Ja, geil. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass dir das gefällt.
Ja, ich hoffe. Ja,
das wäre auf jeden Fall nochmal eindringlich die Streaming-Empfehlung.
Du kommst auch natürlich in die Playlist. Wir haben ja so eine Playlist.
Oh, habt ihr?
Wir haben, wie heißt das? Zwei Stricher tanzen ab, heißt die.
Ja, Hammer.
Aber ich überrascht dann, die fängt an mit Suchtpotenzial und dann kommen direkt die Scorpions. Also es ist eine ganz wilde Mischung. Also von daher.
Ich werde es nicht müde zu erwähnen. Er hat es tatsächlich hingekriegt, unter auf die Ohren als Musiktipp die Scorpions zu bringen.
Ja.
Da sieht man schon mal hier das Altersgefälle so ein bisschen.
Ja, weil Klaus Meine bei einem Konzert, bei einem Peter Maffay-Konzert, wo ich war als 14-Jähriger, saß der direkt vor mir, weil ich Ehrenkarten von der WAZ hatte.
Ach,
und ich finde immer noch zwei Songs auf dem neuen oder letzten Scorpions-Album ganz okay. Mhm. Also von daher, das war der Tipp irgendwie.
Ja. Aber die Scorpions verteidigen da draußen mit Rammstein die Musikehre Deutschlands.
Ja, ist so irgendwie. Ja,
wobei man
Weltstars.
Ja, aber ja, man vergisst dabei, ja gut, Rammstein, aber.
Und jetzt Kim Petras noch.
Aber ja, den Metal-Bereich, den darf man da auch nicht vernachlässigen und da sind Creator ganz weit vorne.
Ja,
sind
stimmt.
Jetzt
ja,
Brasilien
da bin ich zu wenig drin. Deswegen, ja.
Aber in dem Metal-Bereich, da ist in Deutschland, da kommt einiges, was halt international auch sehr, sehr erfolgreich ist.
Aber Mensch, da wart ihr schon mal in den Hitparade? In der Hitparade?
In der Hitparade. Mit Dieter Thomas Heck, oder?
Nein, in der Hitparade. Gibt es noch
Charts?
Im Charts heißt das, glaube ich.
Im Fernsehgarten.
Im Fernsehgarten.
Nee, das wäre auch schön, wenn wir da erstmal nicht hinkommen können.
Also, wir hatten ja hier den Frank Heim von Saltatio Mortis ja schon zu Gast.
Ja.
Und die sind tatsächlich bei dieser Rockausgabe des Fernsehgartens aufgetreten.
Wahnsinn.
Das war ein Fest. Wir haben Sonntagmorgens, dann haben wir hier Rudelgucken gemacht irgendwie. Ja. Tatsache, Mortis beim Fernsehgarten. Wäre doch vielleicht für euch auch mal was.
Ja, also das kann man mit einem gewissen Funken Ironie bestimmt.
Ja, wir müssen
ertragen.
Noch ein gemeinsamer Freund von uns, Andi Brings. Der,
ja.
Der hat auch eine Rockband und ist auch Solo unterwegs.
Andi Brings kenne ich, so kurze schwarze Haare.
Ja,
mit dem war ich in einer Sat.1-Show zusammen,
guck.
Bei All Together Now.
Ah, stimmt, das hatte ich völlig vergessen zu erwähnen.
One Circle Rock'n'Roll, Andy. Das ist alles unglaublich. Das ist alles ein Kosmos, es gehört alles zusammen.
Das war so ein demokratisches Deutschland sucht den Superstar.
Ja, genau.
Als die Bilder dann rauskamen, da habe ich gesehen, du bist da, der Andi Brings ist da und eine Bekannte, die ist Musical-Darstellerin.
War das, wo ihr so
mit dieser Wand.
So in der Wand,
genau,
was so aussieht wie
von
der Muppet-Show.
Leider gefloppt, ja.
Michael Wurst war auch da aus Bochum.
Genau, Michael Wurst war auch da, klar.
Ja, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, der Andi war auch mit seiner Band im Fernsehgarten.
Ja.
Und hat eine Rockversion von die berühmten drei Worte von Andy Borg gespielt. Das wollte ich nur nochmal, um das abzurunden.
Ja.
Wenn man so eine Nummer macht oder so, also ich glaube, dann kann man in den Fernsehgarten gehen. Das war wahrscheinlich, also Andy mag auch sehr gerne Schlager, aber die Nummer war ganz gut. So, ich glaube, so halb ironisch geht das wohl.
Ja.
Aber ich sehe die Band nicht halb ironisch.
Nein.
Gesagt, nee, das passt nicht.
Nein.
Würde ich lassen.
Wer sind denn wir, die hier Vorschläge macht?
Im besten Fall bleibt uns die Anfrage für immer erspart.
Ja, genau.
So denke ich dann.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
Ja.
Aber wir sind jetzt gerade in der Musikrubrik. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich den Herbert Grönemeyer für Olli noch.
Komm,
mach jetzt. Dass ich das jetzt ohne Begleitung, sonst begleitet natürlich das Klavier fantastisch. Da haben wir diese klassische Herbert Grönemeyer Orgel. Ich mach den Biber Butzemann.
Ich muss jetzt schon lachen.
Stotzt ein Biber Butzemann. Er tanzt in unserem Kreis herum. Finibum. Es tanzt ein Biber Butzemann. Oh, Butzemann. Das wäre er. Er ist wieder da, er ist im Raum.
Oh, oh Gott.
Er rottet sich! Oh, er schüttelt sich! Er wirft sein Sack, er wirft es hinter sich! Ich sag's halt immer, es ist wirklich sehr anstrengend, wie anstrengend das ist, Herr Begrün. Und man hat immer Schiss, da nie wieder rauszukommen, so wie Sing Tourette.
Hammer.
Ah, herrlich, herrlich. Ah. Schön war es bei euch.
Wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Sven, vielen Dank, dass du heute hier hingekommen bist. Dir als Gast bleibt natürlich die Ehre, nachdem Olli und ich jetzt Tschüss gesagt haben. Olli, sag mal Tschüss.
Ja, super, danke.
Er muss sich erst die Tränen, die Lachtränen wegwischen.
Danke, Freunde, Leute draußen. Das ist eine sehr, sehr, sehr mega unterhaltsame und auch diepe Folge. Ich freue mich sehr. Danke, Wiederhören, alles Gute.
So, Sven, dir bleibt jetzt die Ehre als Gast mit einer Weisheit zu schließen. Vielleicht magst du auch einfach nur einen Witz erzählen oder ich drücke dir ganz unverschämt meine Gitarre in die Hand und du gibst ein kleines Ständchen noch für unsere Hörer, ganz wie du magst, aber das letzte Wort gehört auf jeden Fall dir.
Stricher-Spirit.
Ich würde einfach kurz ein, zwei Sätze sagen.
Das wäre
und zwar haben wir so ein bisschen über so Hate Speech im Internet gesprochen und sowas und ich halte das wirklich für den größten Schwachsinn überhaupt und glaube, dass sich das einfach auch gar nicht lohnt, so viel Energie darin zu setzen als Individuum, da so viel Quatsch und Leute fertig zu machen. Ich muss sagen, ich bin vor kurzem 30 geworden und so langsam, Gott sei Dank bei mir nicht, toi toi toi, aber so langsam wird einem doch klar, wie wichtig es ist, irgendwie gut mit seinen Mitmenschen umzugehen und dass man sich gegenseitig lieb hat, weil auch so sehr pathetisch, aber doch so zeitbegrenzt ist und dementsprechend ist meine letzte Weisheit, habt euch lieb und alle Wünsche werden klein gegen den gesund zu sein.